Ihr habt es richtig gehört, wir sind wieder hier, Def Radio auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Wir haben heute ein tolles Thema, nämlich Funknetzwerke, und haben da auch einige Spezialisten mitgebracht, zum Beispiel den Renz.
Hey.
Und den Ricky.
Hallo.
Und mein Name ist Karl-Heinz.
Und natürlich mit dabei ist auch noch der Seppo.
Hallo Seppo. Nun, wie fangen wir denn an? Ja, wir wollen euch erstmal natürlich begrüßen zu dieser Sendung, und ihr könnt mitmachen wie immer auf irc.in-ulm.de, in-ulm.de auf dem der IRC-Chat, im Channel der Radio. Dann natürlich per Telefon 0731 938 6299. Und 0731 für Ulm und dann die 938 6299. Und dann könnt ihr natürlich uns über Twitter schreiben. Ich werde ab und zu mal nachschauen. dev-radio ist unser Account. Und zwischen den Sendungen immer gerne als Mail radio@ulm.ccc.de. Funknetzwerke.
Gibt es viele coole Sachen, und wir wollen über WLAN, GSM als ein leitungsvermittelndes Protokoll, UMTS als Vertreter von paketvermittelnden Sachen sprechen und dann mal mit den Grundlagen von Antennen und Netzwerkübertragung anfangen.
Ja, also wir sprechen eben von Netzwerke, die auf, ja, sozusagen im Vakuum funktionieren, im Gegensatz zu den Netzwerken, für die wir irgendwelche Kabel brauchen oder
Lichtwellenleiter.
Lichtwellen sind ja eigentlich auch Wellenfunk.
Der Unterschied ist, dass du dem Leiter, du gibst ihm ein Medium, um den Lichtstrahl zu lenken.
Was ist mit Infrarot?
Kannst du auch durch Lichtwellenleiter lenken.
Das heißt, das würde man trotzdem noch als Lichtwellenleiter Netzwerk betrachten, oder?
Unter Umständen kann es auch passieren, dass die Wolkenschichten praktisch hängen, wenn die Temperaturunterschiede in der Atmosphäre gegeben sind, dass du Radio aus Spanien empfängst, ja, weil die Wolken einen Schlauch aus Wellenleitern bilden.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also auf jeden Fall elektromagnetische Wellen. Nehmen wir mal als Grundlage sozusagen für unsere Funknetzwerke.
Ja.
Okay, wie bekommen wir denn elektromagnetische Wellen?
Wir erzeugen sie durch einen offenen Schwingkreis.
Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuhörer in der Physik, vielleicht in der Oberstufe mal das hatten oder auch im Studium. Deswegen gehen wir einfach mal durch. Was ist denn ein Schwingkreis?
Der Schwingkreis besteht aus einer Spule, einem Kondensator, einem elektrischen Widerstand. Der elektrische Widerstand kann im einfachsten Fall ein Kabel sein, wird einmal aufgeladen und fängt dann plötzlich an, immer wieder die Spule zu induzieren und den Kondensator umgekehrt aufzuladen, bis irgendwann die gesamte Ladung aus dem Ding raus ist.
Durch Reibung und Ähnliches im Kabel. Also wir haben einen Kondensator, den laden wir auf, und dann entlädt das sich in die Spule, die wiederum ein Feld erzeugt, ein elektrisches Feld, und sich dadurch wieder dazu führt, dass der Kondensator andersrum aufgeladen wird.
Richtig. Der Kondensator wird immer umgekehrt gepolt und enthält in seinem Inneren ein elektrisches Feld. Interessant ist das Innere des Kondensators, wenn wir einen Plattenkondensator betrachten und die beiden Platten nach außen klappen.
Und dann?
Ist plötzlich der Raum das Innere, also ja, das große, okay, Raum das Innere des Kondensators.
Wir spielen Mathematiker und definieren innen nach außen.
Ja, und das Ding heißt dann eine Antenne.
Ja, genau. Also wenn wir, vielleicht sollten wir den Schritt langsamer machen, wenn wir einen Schwingkreis haben aus Kondensator und Spule. Die einfachste Spule ist ein Stück Draht. Das heißt, also wir machen einfach nur einen Kondensator und verbinden beide Seiten des Kondensators mit einem Stück Draht. Dann haben wir die einfachste Spule, und jetzt klappen wir auf und dann haben wir eine Antenne, so eine Standardantenne.
Ja, einen Dipol.
Genau.
Außerdem als Grundlagen brauchen wir noch ein mathematisches Konstrukt, das Shannon-Nyquist-Aptas-Theorem. Im Prinzip ist es eine Annahme, dass man jedes Signal, so kompliziert es sein soll, vereinfacht annimmt, als es sei periodisch. Und dann kann man dafür eine Formel aus Sinus- und Cosinus-Schwingungen finden, um dieses Signal annähernd zu beschreiben. Um diese Formel zu finden, gibt es eine ganz einfache Faustregel. Für jede Periode, die man darstellen will, braucht man mindestens zwei Abtastpunkte. Oder kurzum, Die Frequenz, mit der man das Signal misst, muss doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die man messen möchte.
Kann man sich vorstellen, eine einfache Welle, ein Sinus. Ich möchte eben zwei Punkte darauf messen, am besten die zwei Maxima, also das Maximum, das Minimum sozusagen, um den perfekt zu beschreiben. Und wenn ich mehr habe, ist natürlich besser. Wenn ich weniger habe, funktioniert es nicht.
Machen wir es einfacher. Wenn ihr die Matte auf, wenn ihr drei Punkte in dem Koordinatensystem bekommt und euch gesagt, das ist maximal eine Sinuswelle, vielleicht nur eine halbe Welle, findet jetzt die Gleichung für die Sinuswelle.
Ja. Das geht.
Kriegt ihr es mindestens durch Ausprobieren raus.
Genau. Das sagt einfach nur das Nyquist-Theorem. Das ist auch der Grund, wieso wir, wenn wir Audio aufnehmen, mindestens 44,2 Kilohertz, glaube ich, ist die Aufnahme, die Abtastrate normalerweise bei Audio, weil wir eben bis 20, 22 Kilohertz hören und das Doppelte, damit wir auf jeden Fall alles mitbekommen. Das ist so die Grundlage bei CDs und sowas, wird immer 44,2 Kilohertz benutzt. Besser, wenn wir höhere Frequenzen noch drin haben wollen, müssen wir halt mehr mitnehmen.
Außerdem müssen wir noch über zwei grundlegende Eigenschaften von Wellen reden. Also von dem Modell, das wir annehmen, wie sich das Zeug ausbreitet. Und diese Eigenschaften heißen Interferenz und Reflexion. Interferenz entsteht dadurch, wenn man eine Welle nimmt, in zwei Strahlen aufteilt und diese beiden Strahlen wieder zusammenfügt.
Nochmal, es ist voll langsam.
Interferenz ist eine Eigenschaft, die nur bei Wellen gleicher Frequenz auftreten kann. Deswegen, wenn ihr ein Handy habt und nebenan jemand mit WLAN rumspielt, gibt es kaum Möglichkeiten, dass sich diese beiden Geräte gegenseitig stören. Zumindest nicht die Wellen im Raum. Aber Geräte, die auf gleicher Frequenz arbeiten, können euer Signal manipulieren.
Zum Beispiel WLAN und Bluetooth wäre eine Möglichkeit.
Ja. Interferenz bezeichnet die Eigenschaft, dass sich zwei Wellen überlagern und dabei von der einen Welle ein Maximum und von der anderen Welle wahlweise ein Maximum oder Minimum zusammenfallen können. Das heißt, Wellen können sich gegenseitig verstärken oder gegenseitig auslöschen.
Das kann man sich auch mal anschauen. Das ist ein ähnlicher Effekt, wenn man sich im Akustischen das anschaut, die Schwebung. Man hat zwei Frequenzen, die sehr nah beieinander liegen und dadurch entsteht dann noch eine andere Frequenz drüber, die dann manchmal den Klang verstärkt und manchmal dann ganz auf Null abschwächt. Also das ist ein ähnlicher Effekt.
Die andere Eigenschaft nennt sich Reflexion. Wellen können an Oberflächen gespiegelt werden.
Zum Beispiel an Fenstern, die mit Silberbeschichtung verspiegelt sind, um bessere Wärmeleitung oder Wärmeschutz zu haben.
Jetzt schmeißen wir alles zusammen, was wir bisher gehabt haben. Wenn ihr irgendwo einen Funkmast in der Stadt habt, dann strahlt dieser Funkmast, nehmen wir der Einfachheit halber an, ideal in alle Richtungen ab. Das, was ins Haus reinstrahlt, geht durch viele Wände durch, hat dort Wechselwirkungen mit den Materialien und die Welle verreckt ziemlich schnell in ihrer Energie.
Vor allem, wenn ihr Stahlbeton in den Wänden habt. Oder ganz viel Wasser.
Währenddessen eine Welle, die durch eine Häuserschlucht geht, kann an jeder Wand reflektiert werden und kann sich dadurch beliebig lang in dieser Häuserschlucht fortpflanzen. Allerdings können wir über die Empfangsqualität nichts aussagen, denn diese Welle wird mehrfach reflektiert, wird an den Oberflächen geteilt und es kommt zu Interferenz. Entlang einer Häuserschlucht könnt ihr extrem guten Empfang haben oder gar keinen Empfang. Und das kann schon passieren, wenn ihr euren Standpunkt um einen Meter ändert.
Ja, ich kenne das ja schon bei mir im Zimmer. Man hat bestimmt schon mal bemerkt, dass es Stellen gibt, an denen man perfekt Empfang hat. Dann dreht man sich kurz um, weil man irgendwas nachschauen will und plötzlich bricht das Telefon ab. Das Telefongespräch, weil man eben da gerade gar keinen Empfang hat.
Also Funkzellenreichweite in Städten, die sind ziemlich amöbenartig. Entlang von Häuserschluchten bilden die ziemlich lange Arme. Entlang von Hindernissen sind sie ziemlich kurz.
Deswegen sind die auch eigentlich höher als die Häuser, damit die oben drüber strahlen sozusagen. Also damit man überall irgendwie nach Möglichkeit noch hinkommt. Mhm. Von oben runter.
Die interessante Frage, auf die wir nachher noch kommen, ist, wenn du über den Häusern bist, wie deckst du alles ab, was sich direkt unter dir befindet?
Ja, genau.
Wir müssen uns Gedanken machen, wie sich die Energieeffizienz mit der Entfernung verändert. Also nehmen wir an, wir strahlen ideal in alle Richtungen des Raumes ab. dann verteilt sich die Energie, die wir senden, auf eine Kugeloberfläche. Und diese Kugeloberfläche wächst quadratisch mit dem Abstand zum Kugelmittelpunkt an. Das heißt, das Signal wird dadurch schwächer, dass es sich auf einen größeren Raum verteilt, wenn ich weiter weg von der Quelle des Signales bin.
Und ja, das ist dieses Gesetz, nennen wir es mal so, dass es eben mit der ungefähr quadratisch abnimmt. Also wenn wir 10 Meter weg sind, dann haben wir nur noch ein Hundertstel der Energie. Mhm. So grob.
Ingenieure gehen für den Vergleich von diesen Reichweitenbeschreibungen immer von einer idealen kugelförmigen Antenne aus, die in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt. In der Tat ist dieses Gerät etwas schwer zu bauen, aber eine ziemlich gute Größe, wenn man andere Sachen vergleichen möchte. Unsere beliebteste Antenne wäre ein einfacher Stab. Ihr habt sie meist einen WLAN-Router hinten dran, nennt sich Dipol. Und ein Dipol hat die Eigenschaft, dass er eine Art Ring aussendet, der ziemlich guten Empfang hat, orthogonal zur Längsseite des Stabes, und zwar zu allen
senkrecht zur Längsseite.
Aber an den beiden dünnen Endpunkten fast überhaupt keinen Empfang mehr hat. Das heißt, dieser Stab hat die Eigenschaft, dass er die gesamte Energie, die er aussendet oder empfängt, in eine gewisse Richtung weist. Die Antenne bündelt, und wenn man dann noch ein paar Nebeneffekte reinnimmt, nennt man diese Eigenschaft Gewinn. Der Gewinn einer Antenne beschreibt, wie stark sie elektromagnetische Wellen in einem Raum bündeln kann.
Was ist jetzt, wenn ich eine irgendwie die Aufgabe habe, sagen wir mal WLAN, das ja normalerweise für ein Haus reicht, irgendwie 10 Kilometer weit zu kriegen? Was mache ich da am einfachsten?
Du könntest die Energie erhöhen, mit der du sendest.
Was in Deutschland ja nicht unbedingt dann legal wäre.
Ja, technisch möglich schon, hat ein paar hässliche Nebeneffekte. Die andere Möglichkeit ist, du kannst mit der Energie gehen, die du bisher hattest, die du bisher ideal in den Raum abgestrahlt hast, und die Energie, die nach hinten gehen würde, weg von deinem Ziel nach vorne lenken. Du bündelst aus der Kugelform in einen Strahl hinein. Mit einer Antenne, die einen hohen Gewinn aufweist. Also deine Abstrahlrichtung wird kleiner, aber die Energie verteilt sich nicht mehr auf die Kugel, sondern nur noch auf die Abstrahlrichtung.
Da ich ja sowieso vermutlich dann, wenn ich 10 Kilometer erreichen will, sowieso nur ein Ziel ansteuern will, ist es ja genau das, was ich haben will.
Es gibt doch eine Eigenschaft, die begrenzt. Und zwar müssen wir kurz das Signal-Rausch-Verhältnis ansprechen. Und zwar kommt da ein Signal durch die Luft oder durch welches Trägermedium auch immer, sagen wir Vakuum, das immer schwächer wird, je weiter ich von der Quelle wegkomme. Und ich muss dieses Signal irgendwie erkennen, bevorzugt gegenüber allen anderen Signalen, die sich noch im Raum befinden. Diese anderen Signale sind ganz selten andere Antennen, die mich stören, sondern vielmehr, dass mein Empfänger eine innere Wärme hat. Und diese innere Wärme sorgt dafür, dass sich Teilchen bewegen. Und jetzt denken wir nochmal an Strom. Strom ist die gerichtete Bewegung von Teilchen. Gut, so ganz gerichtet ist es nicht, aber prinzipiell, mein Empfänger ist warm und deswegen treten interne Stromflüsse auf, die ich plötzlich wahrnehme. Und wenn ich ein Signal empfangen möchte, muss das Signal, das ich habe, immer noch stärker sein als alle Störeinwirkungen durch diese innere Wärme.
Ja, halt, wenn wir überlegen, Sprache versteht man ja auch eher schlecht, wenn der Föhn nebendran läuft. Und wenn 5 Föhne nebendran laufen, dann geht's halt gar nicht mehr. Und das ist ja eben der Abstand sozusagen, wann kriege ich es noch raus und wann verliert sich's im Rauschen.
Das heißt, wenn ich den Empfang verbessern möchte, muss ich meinen Empfänger kühlen. Mhm. Damit dieses.
Kann ich nicht noch irgendwie was anderes machen?
Du hättest noch die Möglichkeit, in den Weltraum zu gehen. Also wir sprachen prinzipiell, es gibt verschiedene Strahlenausbreitungsmodelle, um zu beschreiben, wie stark der Abfall der Leistung über die Strecke ist. Mhm. Prinzipiell hättest du im Weltraum den besten Empfang. Währenddessen, wenn du mal von einer afrikanischen Steppe ausgehst, wo du über 10 Kilometer Entfernung 2 hohe Masten hast, die Masten sehen sich und zwischendrin ist nur flaches Grasland, also sagen wir mal ebener Boden. Dann gibt es einen Strahl, der vom sendenden Mast zu einem empfangenden Mast direkt geht und mindestens einen weiteren Strahl, der auf dem Boden reflektiert wird und wieder auf dem Mast ankommt. Das ist das sogenannte Zwei-Strahlen-Modell, eine simple ingenieurstechnische Überlegung, wie man das beschreiben kann. Und grob gesagt, Zwei-Strahlen-Modell verliert die Hälfte seiner Energie dadurch, dass es Reflexion gibt, als Faustregel. Okay. Also im Weltraum, wo du von Natur aus ziemlich gut gekühlt bist, solange du keine Sonne hast, die auf dich strahlt, hast du so ziemlich den besten Empfang, den du dir wünschen kannst.
Okay, aber das ist nicht unbedingt sinnvoll, zum Telefonieren in den Weltraum zu gehen.
Wir hatten mal über die Space Odyssey geredet und die naturgetreue Verfilmung mit den geräuschlosen Weltraumszenen.
Ja.
Es gibt Leute, die behaupten, es sei Kunst. Gewisse Moderatoren behaupten, es sei stinkend langweilig.
Kann ich nicht verstehen. Ich finde die Simpsons-Folge davon so gut. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo Homer irgendwelche Drogen nimmt und dann diese Szene durchspielt. Diese Zeitreise, Warp, was weiß ich was, Szene.
Machen wir jetzt Schleichwerbung?
Nein, okay, das ist nur kulturelle Bildung.
Ich wollte mal auf dieses Signal-Rausch-Verhältnis raus. Mhm. Prinzipiell hast du das Problem, dass du ein internes Rauschen hast, das sich daran hindert, Sachen aus deiner Umgebung wahrzunehmen. Je lauter du singst, desto schwächer kannst du hören, wenn sich jemand anderes im Raum befindet. Das ist das Problem, sobald ihr anfangt zu senden, habt ihr eigentlich so viel Störung auf eurem Empfangsmedium, dass ihr selbst nichts mehr verstehen könnt. Ihr könnt also entweder senden oder empfangen. Ihr könnt mit dem gleichen Gerät beides machen. Ihr könnt senden und danach empfangen und danach wieder senden, aber nicht zeitgleich. Und dieses Übertragungsverfahren nennt sich Halbduplex. Ich kann in beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig. Und das ist das Wichtige, wenn wir nachher über solche Sachen reden wie WLAN, wo verschiedene Teilnehmer versuchen, Informationen auszutauschen, aber nur einer kann reden und alle anderen müssen zuhören.
Okay, ich denke, wir haben jetzt mal so alle erschlagen mit den wichtigsten Grundbegriffen. Falls wir nachher noch welche brauchen, kommen wir nochmal drauf zurück. Wir machen jetzt nochmal Musik, damit ihr ein bisschen euer Gehirn durchpusten könnt und dann fangen wir an mit den grundlegenden Designstrategien und den grundlegenden Ideen hinter den Funkprotokollen. Hallo, wir sind wieder zurück bei Def Radio über Funknetze. Wir haben euch jetzt gerade eben mit ganz vielen Grundlagen erschlagen ein bisschen, aber jetzt gehen wir auf die bisschen weg von diesen Grundlagen und gehen hin zu den tatsächlichen Funksystemen. Zuerst mal ein bisschen was zu WLAN.
Wir wollen darüber reden, wie man bei WLAN mehrere Teilnehmer im Netz steuern kann. Deswegen muss ich nochmal die eine Eigenschaft hervorheben, die hieß Halbduplex. Wir können entweder senden oder empfangen, aber nicht beides gleichzeitig.
Vielleicht sollten wir noch kurz einwerfen, was ist denn Vollduplex zum Beispiel?
Vollduplex hättest du bei modernen Ethernet-Karten, wenn du sendest und empfängst und beides gleichzeitig. Mhm. Du kannst Pakete ins Netz rausschmeißen, während das Netz dir Pakete sendet.
Okay, oder zum Beispiel seriell RX und TX müsste doch auch genau das sein.
Ab dem Moment passe ich.
Wenn ich mich gerade nicht irre, oder verschiedene andere Protokolle, Master in, Slave out, Master out, Slave in, das sind immer zwei Kanäle pro, wo entweder nur der Master sendet oder nur der Slave. Also Also da darf immer nur einer von beiden senden und dann hat man Full Duplex.
Was wir jetzt so tolles besprechen, läuft unter dem Buzzword CSMA, Carrier Sends Multiple Access, oder zu Deutsch Mehrfachzugriffsverfahren.
Aber eben Carrier Sends, das heißt, wir überwachen irgendwie den Übertrager.
Wir haben eine gewisse Intelligenz auf der Leitung. Übertragemedium.
Im Vakuum, also auf dem Nichts.
Die einfachste Möglichkeit bei WLAN wäre, nun ja, wir warten mal, ob jemand anderes sendet. Und wenn nicht, dann fangen wir einfach an loszubrüllen. Und wenn wir fertig sind mit Brüllen, hören wir wieder zu und schauen, ob uns jemand bestätigt, dass er uns bekommen hat.
Und sonst warten wir irgendwie wieder eine Weile und senden nochmal.
Genau, wenn zwei Leute gleichzeitig anfangen zu senden, haben per Definition beide verloren. Also wollt ihr vermeiden, euch vorträgen gibt's nicht.
Aber das ist nicht nur so, nicht nur in Funknetze, sondern dann auch mit Kabelnetze funktioniert genau das Gleiche. So zum Beispiel den Ethernet-Kabel funktioniert auch mit so ein ähnliches Protokoll.
Ja. Ja. Was ich bei Ethernet noch nicht verstanden habe, ist, wie du musst ja, wenn du sendest und dann oben drüber empfängst, dein sendendes Signal rausrechnen aus dem Empfangenen.
Okay, den Details weiß ich leider nicht. Ich weiß aber, dass es auch ein CSMA ähnliches Schema gibt.
Auf jeden Fall. Also die kann man eigentlich auf jedes Medium verwenden.
Genau. Okay, ich bin gerade gedanklich dabei, wir haben genau ein Kabel und einen Sender-Empfänger-Duo. Wenn du mehrere Geräte an einen Hub anschließt, spätestens dann kann auch immer nur einer senden. Der Hub broadcastet das in alle. Mhm. Und deswegen hast du auch bei Ethernet ähnliche Verfahren. Wobei Ethernet in der Entwicklung schon viel weiter ist, wir wenden da verschiedene magische Zaubertricks an, um noch mehr Daten gleichzeitig drüber zu quetschen.
Ja, die halt dann wieder auf irgendwelchen Eigenschaften vom Kupfer und den Kabeln und sowas hängen. Das halt im Funknetz nicht unbedingt funktioniert.
Dieses WLAN-Zeugs, was wir eben besprochen haben, hat eine verdammt große Schwäche. Wenn zu viele Teilnehmer ins Netz kommen, passiert es irgendwann, dass immer wieder Teilnehmer zeitgleich anfangen zu senden und dann haben einfach alle im Netz verloren. Deswegen versucht man mit einer neuen Steuerungslogik mehr reinzubringen. Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, CSMA, CA.
Also wir bemerken nicht nur, dass wir einen Fehler begangen haben, sondern wir versuchen, sie von vornherein zu verhindern.
Und das geht, dass wir einen Master in diesem Netz haben und jeder redet nur noch mit dem Master, dem Access Point. Sudo ifconfig mode infrastructure. Falls euer Treiber das unterstützt.
Und wenn ihr noch ifconfig benutzt.
Kannst du das IP-Kommando dazu sagen?
Ich habe keine Ahnung von IP.
Googelt den Befehl einfach und also sucht ihn mit einer Suchmaschine eurer Wahl.
DuckDuckGo.
Ja. Xquick. Pleco. Benenn die Konkurrenz richtig. Wir haben sehr mächtige Suchmaschinen. Ich habe letztens die Musikpedia gefunden. Eine Suchmaschine, die eine Engine hat, die im Hintergrund Töne matcht. Du kannst ihr vorsummen, du kannst ihr Notenschemata geben, du kannst ihr so Art Bäumen geben und sie findet irgendwas, was musikalisch dazu passen könnte.
Ah, interessant.
Suchmaschinen gibt es viele, vergesst Google. Gut, genug politische Propaganda.
Ja, all diese anderen Suchmaschinen sind sehr schön, aber aus meiner Erfahrung ist es optimal noch immer noch Google für rein Textsuche.
Du musst die richtige Suchmaschine für den richtigen Zweck verwenden.
Ja. Genau.
Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Okay, CSMA-CD und CSMA-CA.
Collision Avoidance. Also wir haben einen zentralen Master in diesem Netz und jeder Teilnehmer verbindet gegen den Master. Und es geht jetzt so, dass der Teilnehmer anfragt, du Master, ich möchte was senden, darf ich jetzt? Und kommt der Master an, jupp, Meldung empfangen, kriegst Freigabe.
Ja klar, man kann das auch verteilen, um das Gleiche zu sagen, aber dann sagt man, darf ich senden? Und dann kommt von den C deiner Sendung, bekommt dann eine Nachricht zurück, der sagt, okay, ja, ich höre gerade nichts, schick mal. Und dann kannst du senden und das geht grundsätzlich fast immer richtig, bis zum wann den Geräte anfangen zu bewegen. So wann man ein Netzwerk hat, wo den Geräte bewegen, so du laufst mit dem Laptop im Haus rum, dann wird es ein bisschen schwieriger.
Wir müssen den speziellen Fall betrachten, sagen wir mal, alle Funkgeräte haben eine Reichweite von 10 Metern und jetzt befindet sich ein Client an der einen Ecke der 10 Meter Bereich und der zweite Client auf der anderen Seite des Masters, nur in Reichweite des Masters, aber nicht in Reichweite des anderen Clients.
Auch, ja.
Also nicht jeder im Funknetz kann jeden anderen Teilnehmer sehen und dennoch müssen sie gegeneinander synchronisieren.
Ja.
Und deswegen gibt es dieses Collision Avoidance Protokoll, wo sich der Teilnehmer anmeldet mit er möchte gerne funken, eine Bestätigung holt und da wirst du komische Protokolle wie TCP, Transmission Control Protokoll, auf IP auf überen Layern sprechen, dass die garstige Eigenschaft hat, dass es für Pakete, die es sendet, auch Pakete als Empfangsbestätigung zurückerwartet. Also TCP ist ein Protokoll, das eigentlich ein Duplex voraussetzt. Gibt es in diesem Protokoll Regeln für Zeitverfahren? Du musst hören, ob bereits jemand anderes sendet. Wenn du in einer gewissen Zeit nichts gehört hast, darfst du eine Anfrage stellen, ob du senden darfst. Wenn du diese Anfrage einmal genehmigt bekommen hast und du anfängst, Daten zu übertragen, gibt es eine gewisse Zeit, die dein Access Point dir antworten darf mit Empfangsbestätigung und Rückkanalpaketen. Und dann hast du wieder einen gewissen Zeitschlitz, in dem du das machen darfst. Und erst wenn dieser Zeitschlitz vorbei ist, dann dürfen andere Teilnehmer im Netz sich wieder bewerben, die zentrale Funkressource zu erhalten.
Das heißt, wenn ich einmal darf, dann darf ich auch eine Weile lang.
Dann darfst du eine Weile lang, so lange, bis du von diesem Privileg keinen Gebrauch mehr machst.
Das heißt, ich kann, sobald ich einmal eine Funkverbindung kriege, dann das komplette Netz kaputt machen.
Ja.
Wenn ich es durchgehend bestrahle.
Indem du einfach mit Daten draufhältst.
Ich glaube, dass es auch eine Timeout gibt, da bin aber nicht sicher, ob das auch so
ist. Wäre ja eigentlich sinnvoll, weil man will ja, dass alle möglichst gleich behandelt werden.
Genau.
Ich habe mal drüber nachgedacht, so wie Phil, meinen WLAN-Treiber ein Stück zu tweaken. Und zwar heißt es theoretisch, wenn es zu einer Kollision kommt, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig anfragen, sollen beide einen Countdown auswürfeln. Und dieser Countdown wird immer dann runtergezählt, wenn im Funknetz gerade keiner sendet. Wenn jemand sendet, wird dieser Countdown angehalten und wird fortgesetzt, wenn die Funkressource frei ist. Das ist das Verfahren, mit dem man versucht zu vermeiden, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig Anfragen stellen.
Dass sie dann, weil sie sich dann unterschiedlich lange warten und beide auf die gleichen Effekte reagieren, sind sie dann nach einer Weile, also starten sie wieder danach nicht mehr gleichzeitig, sondern zu anderen Zeiten.
Soweit zur Theorie. Wenn du ein Netz mit beliebig vielen Teilnehmern vollstopfst, ich habe das mal mit einem nicht näher bezeichneten Cisco-Protokoll versucht, auf einem WPA2. Wir reden kurz über wir reden über eine WLAN-Verschlüsselung, bei dem der Client an den Access Point mehrere Pakete schickt und mehrere Pakete zurückkommen, bis beide eine Verschlüsselung ausgehandelt haben. Und diese Verschlüsselung muss alle paar Sekunden erneuert werden. Das heißt, wir haben einen gewissen Datenverkehr im Netzwerk, nur um die Leitungsverschlüsselung aufrechtzuerhalten. Wir haben noch keine Nutzdaten gesendet. Wenn wir jetzt beliebig viele Teilnehmer, viele Clients an einen Access Point bringen, kann es passieren, dass das Verschlüsselung aufrechterhalten für jeden einzelnen dieser Clients das Netz derartig verstopft, dass alle aus dem Netz rausfallen. Und die magische Grenze, wir haben es einfach mal so erfahrungswert aus der Hochschule, mit 20 Teilnehmern in einem Funknetz kannst du noch WPA2 aufbauen. Bis ungefähr 40 geht es hoch, dass wenn du die Verbindung einmal hast, du immer noch Daten drüber senden kannst und das Rekeying, also diesen Schlüsselneuaustausch nochmal schaffst. Auf 40 ist eine magische Grenze, dass das schon irgendwie auseinanderfällt und immer wieder Teilnehmer aus dem Netz rauspurzeln. Also es ist viel einfacher, die Verschlüsselung mit dem Netz aufzubauen, wenn du guten Empfang hast und dich danach vom Netz wegzubewegen, als aus einem schlechten Standpunkt heraus eine Verbindung aufzubauen.
Ja.
Auch einer der Punkte, warum es sich lohnt, als Erster im Hörsaal zu sein. Du kriegst das Netz.
Frage dazu. Ist es wirklich ein Problem von den den Sendungen, oder ist es ein Problem von den Router, der zu langsam ist? Denn das Letzte ist, was ich erwarten würde, eigentlich.
Deswegen habe ich gesagt, ein nicht näher bezeichnetes Cisco-Gerät. Ich kann dir nicht sagen, was der Router kann. Okay. Ich gehe davon aus, da ständig meine Rekeyings in Timeout gelaufen sind, bin ich davon ausgegangen, dass es eine Mischung aus verstopfter Funkressource und überfordertem Router ist.
Okay, ich werde erwarten, dass es ein Computation-Problem ist, aber...
Computation? Du meinst zwischen den Clients?
Rechenproblem an den Router-Seite, der den Schlüsseln ausrechnen und verteilen muss, weil das ist das Kompliziertste eigentlich.
Wir sollten mal die Router-Software nachprogrammieren und schauen, ob wir es selber besser hinbekommen.
Genau.
Also wir sprachen jetzt über Mehrfachzugriffsverfahren. Wie kann ich steuern, wenn verschiedene Teilnehmer im Netz senden wollen, aber nicht zwei gleichzeitig senden können? Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detection und Collision Avoidance.
Ja, oh, what? Collision Detect, das geht nur auf eine, nicht eine Funknetz, sondern dann mit Ethernet, so mit Kabel. Das geht, weil dann kann man sehen, dass es Sendungen gibt von irgendjemand anderes. Aber wenn man sendet auf einen Funkkanal, dann geht's nicht, weil dann sendest du selber und dann kannst du nicht ohne zweite Antenne noch detektieren, dass es eine andere Sendung gibt.
Wunderbar, ich hab's verstanden. Soll ich es nochmal erklären?
Nee, ich denke, ich hab's auch verstanden. Also wird es vermutlich. Wenn ihr es nicht verstanden habt, schreibt was.
Gerne.
Okay. Wird es besser durch 802.11n? Weil man ja mehrere Antennen hat. Kann das sein?
Ich glaube, dass...
Aber die machen was anderes.
Die machen, glaube ich, was anderes, ja. Mein Eindruck von N, ich weiß den Details, weiß ich nicht, aber dass es den Ziel ist, einen anderen Encoding-Schema zu benutzen. So, aber da reden wir vielleicht später noch über.
Ja.
Und, aber das ist nur dafür, weil dann kann man mehr Daten übertragen. Das ist den Hauptziel von N.
Ja, ja. Okay, wir haben jetzt die Zugriffsverfahren. Also beim WLAN wird normalerweise dann eben CSMA/CA benutzt, also Collision Avoidance.
Und um das nachher vergleichen zu können, das sind Verfahren, die man benutzt, um mehrere Teilnehmer im gleichen Funknetz zu halten.
Mhm. Und was können wir denn sonst noch über WLAN sagen? So?
Bei uns, damit nicht jeder wild durcheinander funkt, gibt es eine Behörde in Bonn, die Bundesnetzagentur. Und die Bundesnetzagentur vergibt Rechte, wer wann auf welchen Funkfrequenzen senden darf.
Und zwar für alle Funkfrequenzen, die es überhaupt gibt?
Für alle Funkverbindungen in Deutschland. Und da hat die Bundesnetzagentur ein paar Ausnahmen gemacht. Zum Beispiel WLAN ist eine von denen. Die Ausnahme geht sogar weltweit.
Ich glaube, ja. Bin ich fast sicher.
Zum Beispiel auf einem Spektrum von 2,4 Gigahertz darf jeder in einer Kanalbandbreite von 20 Megahertz mit einer Leistung von 0,1 Watt senden, wie er lustig ist. Also kurzum, ihr dürft euren WLAN-Router überall in Deutschland aufstellen.
Genau. Und euer Bluetooth. Das sendet aber mit geringeren Leistungen, glaube ich, und kleineren Bandbreiten und sowas.
Auch noch.
Und auch diese komischen Tastaturen, die in komischen anderen Verfahren senden, auch auf dem 2,4 GHz Band.
Genau. Die werden also technisch mit der Send- und Empfangsantenne vom WLAN auskommen können, weil sie ungefähr in der gleichen Bandbreite liegen. Auch noch freigegeben ist das 5 GHz Spektrum.
Das ist auch ein WLAN-Spektrum eigentlich. Mhm. So den 802.11a und ich glaube auch N, die
auch
funktionieren teilweise auf 5.9 statt 2.4. Ja.
Die können auch, glaube ich, teilweise beides gleichzeitig befahren und sowas und dann alles mögliche komisches Zeugs machen.
Für Effizienz, das ist aber nicht immer kompatibel auf beiden Seiten.
Ja. Wir sollten den Standard kurz erklären, damit er bei den Hörern nachgeschlagen werden kann. Der Standard ist der ISO, International Standardization Organization, 802.11. Das sind die ganzen WLAN-Standards und jetzt kommt noch ein Buchstabe hinzu oder eine Jahreszahl für den speziellen Standard. Zum Beispiel Senden im 2,4 GHz Bereich ist ein anderer Standard als Senden im 5 GHz Bereich. Und Senden mit mehreren Antennen als extra Feature ist ein anderer Standard als Blub.
Und verschiedene Datenübertragungsraten und sowas sind auch unterschiedlich. Also neuere Standards können mehr Daten übertragen, so kann man sagen.
Genau. Die cheaten, weil sie immer mehr technische Verfahren hinzunehmen, aber technische Neuerungen habe ich im Funkspektrum seit Jahren nicht gesehen.
Okay, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann aber sagen, diesen 802.11, erstens mal, wann man den 802.11 und dann den Buchstabe angibt in Wikipedia, da bekommt man direkt diese Erklärung von den Standards. Das ist sehr hilfreich. Und zweitens den ISO, das ist nicht ISO, sondern dann IEEE, so IEEE, was dann Institute of Electrical and Electronics Engineers bezeichnet.
Stimmt, das waren die kostenpflichtigen Standards.
Ja, manchmal.
Okay, I3xE 802.11, schieß mich tot. Und weil Standards lesen furchtbar langweilig ist, möchtet ihr euch mit der Wikipedia-Kurzfassung begnügen, macht euer Leben schöner.
Also Standards, die von solchen komischen Organisationen verabschiedet wurden, Standards, so wie die RFCs, die sind nicht zum Sterben langweilig. Aber das sind auch, glaube ich, die einzigen Standards.
Ich glaube, RFCs sind auch sehr langweilig.
Nee, eigentlich nicht.
Also okay, für mich persönlich schon.
Ja, sie sind langweilig, aber vor allem sie sind lesbar.
Okay.
Im Vergleich zu was anderem. Wenn man vorhat, Hardware zu bauen, die mit bestehenden Geräten von Fremdherstellern funktioniert, dann soll man diese Standards lesen, diese Standards in Quellcode kippen und dann möchte man sowas haben. Die RFCs sind ungewöhnlich kurz für das, was große Organisationen bringen. Beispiel HTTP-Standard, 80 Seiten. Mit 80 Zeichen Breite. Ja. Der GSM-Standard Status 2009 umfasst 1200 Seiten Fließtext. Genau. Mit farbigen Abbildungen.
Wichtiger Hinweis dabei ist, dass den GSM-Standard ein Industriestandard ist. Das heißt, das ist irgendwo eine Sammlung von Geschäften, die das zusammengestellt haben, und den IEEE, das ist dann in mehr aus Forschungssicht eigentlich. Aber ich glaube, die sind auch so rund 800 Zahlen, und das ist dann alle Buchstaben zusammen in einen Standard, das ist den 802.11-Jahrezahl. Das ist aber sehr kompliziert, und das kann man in Wikipedia schön nachlesen. Ich glaube, es gibt schon 40 unterschiedliche Buchstaben dahinter. So, man hat angefangen, mit Großbuchstaben zu arbeiten und mit zwei Buchstaben zu arbeiten, weil man keinen Buchstaben übrig mehr hat.
Ich habe den Standard letztens runtergeladen, den IEEE 802.11-2012. Es ist ein PDF, nur Text, 36 MB geworden.
Ja. Sind auch, ich glaube, ein, zwei Grafiken da drin und sehr viele Tabellen auch. So, da wird es sehr lang von, aber.
Also wenn ihr jemals vorhabt, sowas nachzuimplementieren, es ist eigentlich ein Lebenswerk, und ich habe die böse Theorie, es ist dazu gehalten, Privatpersonen rauszuhalten aus dem Geschäft. Du kannst nicht eben mal GSM-Hardware bauen. Das schaffst du in 10 Jahren nicht.
Ja, GSM-Hardware ist wirklich ein Problem. Aber das, was wir jetzt haben, zum Beispiel, naja, es gibt viele Software, die das in freie Implementierungen sind, aber die sind manchmal teilweise reverse-engineered, so zurückgebaut aus bestehenden Implementierungen. Aber mit GSM hat man auch noch das Problem, dass man es nicht testen darf, weil man muss es senden über 800 MHz, und das ist einer, der von den Bundesleistungsagentur administriert ist.
Ja, man kann ja für GSM, für Veranstaltungen und sowas, sich kurzzeitig was holen, um dann kurzzeitig einen kleinen Sender aufzubauen und sowas, um in einem Veranstaltungsraum, zum Beispiel der CCC hatte das auf dem Kongress mal gemacht, oder auf dem Camp, aber man kann da halt nicht wirklich viel testen, ja, das stimmt.
Ja, aber
du bist ja eigentlich dann immer illegal, sobald du testest.
Genau, ja, auf jeden Fall musst du zahlen. Sagen wir so mal.
Ja, genau.
Also die Bundesnetzagentur versteigert diesen Frequenzbereiche, die große digitale Dividende, um mal ein Passwort reinzuwerfen, als vor 2 Jahren die Funkspektren für Mobilfunknetze für die nächsten 20 Jahre verkloppt wurden.
Ja.
Und die Bundesnetzagentur hat unterschiedliche Meinungen. So Gruppen wie die Freifunker würden sagen, scheiß Behörde, macht nur Stress. Leute wie Amateurfunker würden sagen, ach, unsere Freunde, beantragen unsere Lizenz nochmal dieses Jahr.
Den Vorteil von diesen Verteilungen ist natürlich, dass es diesen CSMA-Problem gibt es viel weniger. Weil man hat einen Standard, der sagt, wie alle Funk in diesem Frequenzbereich koordiniert ist. So, man muss nicht mit GSM und ein anderes Protokoll und noch ein anderes koordinieren irgendwo.
Ich stelle jetzt ganz einfach die dreiste Behauptung auf, wenn du das 2,4 GHz Band ist verdammt schmalbandig. Wenn du so eine Bandbreite wie beim GSM hättest, würden sich alle Interessenten auf viel mehr Bandbreite verteilen. Dann wäre das Problem auch weniger auffällig mit CSMA.
Aber dann kann nicht jeder in der Stadt mit einem Handy rumlaufen und auch noch allen anrufen, zum Beispiel.
Das ist richtig. Ja. Okay, jetzt haben wir das Thema einmal aufgemacht, also reden wir mal über die Frequenzverteilung im GSM. Prinzipiell sagt die Bundesnetzagentur, in welchem Teil Deutschlands welche Anbieter mit welchen Masten, die müssen angemeldet werden, wo die stehen, deren Sendeleistung muss bekannt sein, und die Bundesnetzagentur legt fest, auf welchen Frequenzen die senden dürfen. So eine GSM-Funkzelle kann auf dem Land locker mal einen Durchmesser von 50 Kilometern haben. In der Stadt werden die wesentlich kleiner, weil die maximale Zelle, maximale Anzahl an Teilnehmern, die die Software handeln kann, begrenzt ist. Irgendwann braucht man einfach mehr Zellen, um es besser zu koordinieren, und nicht einfach unendlich große Zellen. Mehrfach Zugriffsverfahren, wir hatten das Problem schon.
Ja, die 5 Bauern auf dem Land, die können natürlich mit einer Zelle interagieren, aber die 500 Handys in der Innenstadt,
die sich da auf den Quadratkilometer Durchmesser scharen.
Ja,
das wird Landwirte, dann schon knapp. Wollen politisch korrekt bleiben.
Landwirte, weiß ich nicht. Agrarökonomen.
Es gibt auch noch ein Problem, dass man die Zelle nicht beliebig klein machen kann, weil wenn man eine Zelle ist, und man sendet, dann hat man nicht nur Interferenz in diesem Zell, aber man hat auch Interferenz in den Zellen da drumhin. Und das ist wunderbar. Wirklich ein Problem von GSM, dass man nicht beliebig viel Zellen erstellen kann.
Wir müssen noch über Multiplex-Verfahren reden, wie man versucht, das technisch zu erschlagen, und ich versuche es, das langsam ranzuführen. Also prinzipiell hat die Bundesnetzagentur über Deutschland ein Wabenraster gelegt, also sechseckige Zellen, und man versucht jetzt folgende Eigenschaften. Wir hatten gesagt, Interferenz, so eine Eigenschaft von Überlagerung von Wellen, die wir prinzipiell nicht haben wollen, tritt nur auf bei Wellen, die gleich lang sind. Das heißt, wenn man zwei benachbarte Zellen hat, weist man jeder Funkzelle eine andere Sendefrequenz zu, damit sie sich gegenseitig weniger stören können. Diese Organisation übernimmt die Bundesnetzagentur. Was man auch noch macht, ist, man versucht dieses alle Clients verbinden mit einem Master im gleichen Funkmedium zu umgehen, indem man so einer Funkstation mehrere Antennen gibt, und diese Antennen sind keine idealen Kugelstrahler, sondern die Antennen decken jeweils nur ein Drittel eines Kreisabschnittes ab. Mhm. Also man teilt den Sendekreis in mehrere Kreisscheibchen ein, um jedes dieser Kreisscheibchen einzeln ansprechen zu können. Also statt 500 Teilnehmer in einem Vollkreis zu haben, hat man 250 Teilnehmer in einem Halbkreis. Mhm. Statt 250 Teilnehmer in einem Halbkreis, 500 durch 3, 5 Drittel mal 100,
nehmen wir 600, 80. Dann sind es 300 und dann 200.
200 Teilnehmer pro Funkscheibchen, mhm, macht das Leben einfacher. Ich könnte jetzt spontan über die Organisation mit den Funkzellen und den
Bis-Cs.
Mach doch einfach. Also die Aufbau im GSM-Netz, um das gleich mal fortzusetzen, wäre ungefähr so. Man hat ein Endgerät, mein neudeutsch Handy. Der Fachstandard sagt dazu übrigens Mobile Station.
Also die mobile Station, eine Station ist normalerweise nicht mobil.
Die Mobile Station verbindet gegen die zentrale Antenne des GSM-Netzwerkes. In dem Fall heißt das Ding BTS, die Base Transceiver Station. Die BTS kann mehrere Antennen haben, meistens haben sie drei. Entlang von Autobahnen oder Zugstrecken sehe ich auch mal, dass sie genau zwei Antennen haben. Eine nach vorne, eine nach hinten entlang der Autobahn, um bessere Abdeckung zu kriegen. Mhm. Und mehrere dieser Base Transceiver Stations werden zusammengefasst zu einem BSC, Base Station Controller. Das ist das, was mindestens noch wenn jemand geortet wird, ist von diesem Base Station Controller der Verwaltungscodec wichtig, und der nennt sich Location Area Code. Mhm. Also mehrere Antennen zu einer Sendestation, mehrere Sendestationen zu einer Sendestationsgruppe und den Namen BSC. Und diese Sendestationsgruppe ist in sich autark. Mhm. Dieser Controller muss zum Beispiel klären, wenn ein Handy das Netz wechseln möchte. Also wenn ich von einer Antenne auf eine andere Antenne wechsle im GSM-Netz, das folgendermaßen: Das Handy sieht, ich habe eine Antenne mit Empfangsqualität 80, Antenne A, und Antenne B mit Empfangsqualität 60, und meldet jetzt dem Netz, ich registriere zwei Antennen, Qualität 60 und 80. Ist aktuell bei Antenne A eingebucht. Jetzt bewegt sich die Person, also der Träger der Mobile Station, was in unserem Fall auch ein Surfstick oder ein, keine Ahnung, was im Auto verbautes Gerät sein könnte. Und plötzlich meldet die Mobile Station an das Netz, ich empfange Qualität 50 Zelle A und Qualität 50 Zelle B. Und jetzt entscheidet das GSM-Netz, eine Übergabe zu machen des Endgerätes, eine neue Funkzelle. Dafür sagt der Base Station Controller, der den Laden bekommen hat, macht jetzt auf Zelle B eine Funkressource auf für das Handy. Er muss einen Kanal reservieren, er muss den Zeitschlitz reservieren, wir kommen nachher noch drauf, wie die Verwaltung genau funktioniert. Also er muss jetzt dieses Handy im neuen Netz anmelden. Wenn das Netz in der Lage wäre, das Handy aufzunehmen, muss er über die alte Sendeantenne dem Handy sagen, dass das Handy jetzt das Netz wechseln soll. Also Zelle B ist bereitgeschaltet, um das Handy in Empfang zu nehmen. Base Station Controller sagt Zelle A, sagt dem Handy, es soll jetzt wechseln. Das Handy wechselt in Zelle B und meldet sich an. Jetzt muss Zelle B über den Base Station Controller an Zelle A sagen, ich habe das Handy erfolgreich in Empfang genommen, Funkressource steht und jetzt kann Zelle A plötzlich anfangen, die Funkressourcen, die es für das Handy offen halten muss. Wenn irgendwas schief geht, ist das Handy immer noch in Zelle A eingebucht, solange bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
Das heißt, es ist kurzzeitig in zwei eingebucht?
Es ist kurzzeitig in zwei Zellen eingebucht. Und erst wenn der Übergabe erfolgreich ist, die neue Zelle Erfolg vermeldet, wird die Funkressource der alten Zelle abgebaut. Das heißt, das Netz bestimmt, wann die Übergabe passiert und das Netz garantiert, dass diese Übergabe funktionieren wird. Das ist GSM-Netz. Deswegen könnt ihr auch, wenn ihr euch in einem Zug befindet und ein Telefonat führt, sagen wir in einem ICE, der mit 300 km pro Stunde fährt, ständig Funkzellenwechsel ertragen und euer Gespräch reißt nicht ab, weil das Netz genug Intelligenz besitzt, die Übergabe zu machen.
Wenn wir so lange durch den alten Knoten sprechen, bis wir dann im neuen fertig eingebucht sind, dann schaltet das Handy um, sendet alles durch den neuen und erst dann wird der alte abgebaut.
Das mit ist in der Tat ein Problem, wenn man so ein ICE hat, der 1000 Personen beinhaltet, wo sich prinzipiell 250 Handys eines Anbieters im gleichen Zug befinden, müssen 250 Teilnehmer gleichzeitig in die neue Funkzelle eingemeldet werden. Prinzipiell ist das ein Verfahren, das Funknetzanbieter nicht gerne mögen, weil sie theoretisch doppelte Ressourcen brauchen. Das Handy ist schlimmstenfalls in zwei Funknetzwerken gleichzeitig angemeldet.
Und mehr oder weniger durchgehend durch die ganze Fahrt, immer in zwei. So fast, je nachdem wie schnell man fährt.
Und weil das Provider halt Geld kostet, sowas anzubieten, sind darüber leicht angepisst. Deswegen hat man bei allen Standards, die nach GSM kamen, nämlich die paketvermittelten Datennetze, gesagt, ist mir egal, was dieses Handy macht. Also wenn du im UMTS-Netz die Zelle wechseln möchtest, ist dein Handy dafür verantwortlich zu registrieren, wie gut empfängt es beide Zellen. Es muss sich zuerst bei der alten Zelle abmelden, bevor es bei der neuen Zelle versuchen kann, sich anzumelden. Okay. Und jetzt haben wir das Problem so, wir haben ein Handy, das nicht mit der Funkzelle verbunden ist. Und diese Funkzelle sind bereits andere Teilnehmer, die bereits Daten senden. Jetzt haben wir unser WLAN-Problem, wie kriege ich dieses Handy in diese Zelle rein, ohne dass es andere Teilnehmer stört. Schließlich ist das Handy, was gerade neu kommt, der Fremdkörper, den ich eigentlich nicht haben möchte.
Ja. Ja.
Das müssen wir durchziehen. Das Handy sendet eine kurze Nachricht. Hallo, hier bin ich. Ich hätte gerne eine Funkressource, die unter diesen ganzen Steuernachrichten im Netz die kürzeste Nachricht überhaupt ist, in der Hoffnung, dass diese Nachricht nicht kollidiert. Das Handy brüllt die Basisstation, braucht eine Funkressource. Und wenn die Basisstation das zufälligerweise mitbekommt, muss die Basisstation einen Zeit- und einen Frequenzschlitz finden, den sie dem Handy zuweist.
Ja. Musikpause. Ich wollte noch kurz fragen oder das anmerken. Wir haben ja vorher mal ganz kurz angesprochen, dass eben GSM leitungsvermittelnd ist und UMTS paketvermittelnd. Das sollten wir vielleicht nochmal kurz so als Abschluss sozusagen nochmal klären, was bedeutet jetzt was?
Leitungsvermitteln heißt, ich bekomme ein Kabel oder einen Überträger, wie auch immer der geleitet ist, Licht geleitet ist, und bekomme auf diesem Kabel eine garantierte Übertragungsgeschwindigkeit, die nur ich benutzen darf. Ich kriege diese Geschwindigkeit als Minimum garantiert und das war's.
Kann man sich so ein bisschen vorstellen, ich bekomme ein Kabel ins Haus gelegt und das ist mein Kabel und da spreche nur ich drauf. So auf jeden Fall bis zur nächsten Station.
Stellen wir uns paketvermittelnd vor, als wir kriegen ein Kabel in unsere WG gelegt und 10 Leute können dieses Kabel benutzen. Dann besteht die Möglichkeit, dass ich gerade der Einzige bin, der im Haus bin und der Einzige, der das Kabel benutzt, dann kriege ich krass hohe Geschwindigkeiten drauf auf ein Kabel. Oder es gibt mehrere Leute, die gleichzeitig versuchen zu verwenden, dann sind wir bei uns mehrfach Zugriffsverfahren.
Und alle gleichzeitig legal auf im Torrent Linux-Distros sieden.
Das andere garstige Beispiel wäre YouTube-Videos laden. Ja. Stell mir vor, es ist nach 20 Uhr und alle fangen an, ihre Lieblingsvideoseiten darstellerischer Körperkunst zu besuchen. Mhm. In dem Moment wird diese Ressource halt zwischen allen Teilnehmern geteilt. Und die Steuerungslogik obendrauf ist, alle dürfen Daten Häppchen senden und das Netz macht halt, was es kann. Und wenn halt Schluss ist, ist halt Schluss.
Also wir verpacken immer einen kleinen Schnipsel unserer Daten in einen Briefumschlag und dann der wird irgendwann zugeteilt.
Was das Netz kann, ist auch ziemlich beschränkt. Zum Beispiel habt ihr so Sachen wie Notärzte, die kriegen prinzipiell Vorrang vor anderen Leuten. So, jetzt hast du das Problem, du hast einen Notarzt, der fährt gerade mit seinem Blaulichtwagen und macht einen Funkzellenwechsel. Die Funkzelle, in die er rein will, ist bereits voll. Mhm. Was dann?
Alle rausschmeißen.
Alle rausschmeißen. Man kann Leute rausschmeißen. Es gibt eine gewisse Reserve in Funkzellen, die liegt bei 10 oder 20%, die darf nur von solchen priorisierten Diensten wie Ärzten benutzt werden. Also wenn die Zelle zu 80% ausgelastet ist, ist sie für den durchschnittlichen Teilnehmer verboten. Der kann sich nicht mehr einbuchen.
Okay. Heißt das auch, dass wenn an Silvester das Funknetz zusammenbricht, dass dann die Notärzte immer noch auf jeden Fall einen Netzzugriff haben, selbst wenn niemand anders telefonieren kann?
Ich habe es nicht ausprobiert, aber theoretisch sollten sie.
Okay.
Ich könnte jetzt noch erwähnen, dass die T-Mobile dafür ein extra Vertragswerk hatte, um genau sowas in der Kundenbetreuung abzubilden, solche priorisierten Dienste. Ja. Kosten übrigens eine nicht näher bezifferte Menge an Geld.
Ja. Okay, ich denke, wir sind jetzt soweit mal, finden wir mal einen kurzen Abschluss, machen noch mal ein bisschen Musik und dann reden wir gleich weiter. So, da sind wir wieder zurück zu Def Radio. Und wir wollten jetzt noch ein bisschen über Multiplexing sprechen. Wofür brauchen wir das? Was machen wir da? Was können wir alles multiplexen?
Im Multiplexen betreiben wir, wenn wir verschiedene Teilnehmer auf einem Übertragungsmedium benutzen wollen und irgendwie soll jeder noch seine Daten raus und seine Daten reinkriegen. Und im Multiplexen gibt es verschiedene Verfahren. Wir nehmen zum Beispiel mal an, ihr wohnt in einer WG mit zwei Leuten, wollt eine andere WG mit zwei Leuten anrufen und habt nur ein Telefon. Dann könnt ihr relativ schlicht die Regel vereinbaren, du telefonierst von morgens bis abends und ich von abends bis zum nächsten Morgen.
Funktioniert auch gut bei Schichtdienst.
Wunderbar. Du meinst, wir sollten Informatiker mit anderen Berufsgruppen zusammenwohnen lassen?
Ja, Leuten, die tagsüber arbeiten. Und nein, die tagsüber arbeiten und Informatiker arbeiten nachts und dann funktioniert das.
Ich habe hier noch ein DDR-Buzzword, der Mondscheinanschluss. Bestand darin, dass sich ein Privathaushalt mit einem Unternehmen ein Telefon geteilt hat und am Tag hat das Unternehmen das Telefon benutzt und am Abend kann der Haushalt den Anschluss haben. Die sogenannten Mondscheinanschlüsse.
Interessant.
Das kann man jetzt natürlich machen. Man könnte zum Beispiel unsere Stimme hier aufnehmen, in mehrere kleine Datenhäppchen zerhacken, in der ersten Hälfte der Sekunde ein Datenhäppchen senden und in der zweiten Hälfte der Sekunde einfach ruhig sein.
Sollen wir das mal versuchen?
Nein.
Wir könnten zum Beispiel den Satz alle meine Entchen sprechen, abwechselnd jeder ein anderes Wort.
Nee, das wäre nicht richtig. Wir müssen ja beide alle meine Entchen sagen, aber ich sag alle, dann sagst du alle, dann sag ich meine, dann sagst du meine und so weiter.
Problem.
Das wäre das.
Und eine der diesen Multiple Access Methoden haben wir eigentlich schon besprochen, weil wir über GSM-Masten geredet haben. Weil das nennt man auf Englisch Space Division Multiple Access.
Deutsch ist das spezielle Multiplex, das mit den mehreren Antennen.
Genau.
Oder räumlich. Also
räumliche Multiplex. Die Dinge haben viele Namen. Wir sollten beim Englischen bleiben, die helfen im Berufsleben am meisten weiter.
Dann wäre es ja spatial.
Also richtig, als wir darüber sprachen, ist, wir haben 600 Teilnehmer in einer Vollkreiszelle oder 200 Teilnehmer in einer Drittelzelle, haben wir bereits ein räumliches Multiplex-Verfahren gemacht.
Selbst wenn pro Zelle nur einer kann können und wenn wir so multiplexen, schon drei gleichzeitig.
Am Idealen sind wir können jedem Teilnehmer die maximale Übertragungsgeschwindigkeit garantieren, wenn wir den Raum so teilen, dass sich in jedem Raumhäppchen nur genau ein Teilnehmer befindet.
Genau.
Bring ich aus meiner Notizzettel. Also das räumliche Multiplex, der zeitliche Multiplex. Wo bin ich denn?
Dann gibt es noch den Frequenz-Multiplex. Das heißt, man verteilt den Frequenzblockchen. So, man hat eine Frequenz von 10 MHz zum Beispiel und gibt jeder Person in einem Zell einen diesen Frequenzen und kann da einfach eine Sendung machen.
Unser Beispiel wäre der DSL-Anschluss zu Hause. Die Frequenzen, auf denen der Router zum Netz schickt, sind andere Frequenzen, als denen das Netz zum Router schickt.
Oder auch im WLAN hat man doch verschiedene Channels. Also genau. Die verschiedenen WLAN-Router benutzen verschiedene Channels, um sich nicht in die Quere zu kommen. Auf jeden Fall, wenn es sinnvoll aufgebaut ist. Ich kenne Bereiche, wo alle auf dem gleichen Channel arbeiten. Und dann stellt man seinen auf einen anderen um und hat volle Bandbreite.
Wenn man jetzt Multiplex-Verfahren auf Krampf verwendet, um mehr Signale voneinander zu unterscheiden, also grob um mehr Daten pro Zeit rüber zu kriegen, dann kann man auch ganz krasse Sachen machen, wie ein Phasenmultiplex. Was fällt uns denn noch alle? Wir können alle physikalischen Eigenschaften einer Welle benutzen, um diese Welle in verschiedene Scheibchen zu teilen. Frequenzmodulation, das waren die Modulationsarten. Modulationsarten gehen um die Frage, wenn ich jetzt ein Datenhäppchen hacke, wie verpacke ich das auf der Welle, dass ich es nachher noch erkennen kann. Und da gibt es welche, die arbeiten am Maximum, die arbeiten mit der Energie der Welle. Energiereichere Welle ist ein anderes Signal als energiearme Welle. Amplitudenmodulation. Es gibt welche, die haben Wellen unterschiedlicher Drehgeschwindigkeit. Also eine schnelle Welle und eine langsame Welle kombiniert. Und eine lange Welle ist halt ein anderes Informationssignal als zwei kurze Wellen. Ein Frequenzmodulationsverfahren. Sowas wie Faxgeräte machen Phasensprünge, Signal. Das kann man sich erst vorstellen, wenn man es einmal gehört hat beim Fax. Ruf doch einfach mal an einem Faxgerät an. Dann hört ihr ungefähr, wie sich Phasenmodulation anhört. Die Phasenmodulation würde so arbeiten, du hast mehrere drehende Geräte, sagen wir zwei Oszillatoren, also zwei Schwingkreise. Der eine ist gerade auf dem Maximum, der andere auf dem Minimum und du hast jetzt einen kleinen Hebel, der umschaltet, ob du den einen oder den anderen Schwingkreis anlegst auf Signal. Du musst die englischen Namen wären Phase Shift Keying, Frequency Shift Keying, was heißt Amplitudenmodulation?
Amplitude Shift Keying.
Das ist das, was ihr auf dem Radio unter Bezeichnung AM und FM kennt.
Ja, weil wir eben eine Trägerwelle haben. Also wenn wir immer von Frequenzband sprechen, sprechen wir von der Frequenz der Trägerwelle. Also von, ja, und da drauf müssen wir irgendwie noch unser Signal drauf packen.
Kannst du das noch stellen? Ja, das ist alles korrekt. Ich kann es nur nicht gut erklären, warum du eine Trägerwelle brauchst.
Was? Ja, du brauchst nicht unbedingt eine Trägerwelle, aber dann hast du halt, du kannst dann nicht mehrere Signale unterscheiden. Wenn du ein Frequenzband hast, dann kannst du verschiedene Frequenzbänder haben, auf denen du die Signale hast. Wenn du keine Trägerwelle hast, die du festgelegt hast, dann kannst du eben
Ich hole das Beispiel aus dem komplett fachfremden Bereich. Nehmen wir an, ihr habt ein Medikament und dieses Medikament muss in den Körper rein, also ein Wirkstoff. Um diesen Wirkstoff in den Körper reinzubringen, könnte ich den jetzt in eine Creme verpacken und diese Creme auf die Haut anreiben. Und dann würde mit dem Trägermaterial namens Creme der Wirkstoff in den Körper reingelangen. Ich könnte es stattdessen auch in ein weißes Pulver reinmischen, dieses Pulver in einem Glas auflösen, voll mit Wasser und dieses Glas trinken. Also ich habe für einen Wirkstoff verschiedene Trägermaterialien. Und auf die gleiche Weise muss man auch Signale aufbauen. Ich habe ein Informationshäppchen. Dieses Informationshäppchen muss irgendwie auf einen Träger aufgebracht werden. Und diesen Träger habe ich um gewisse Eigenschaften, meine Übertragungsstrecke, verdammt, ich bin so ingenieurmäßig, den Träger wähle ich so, dass er... Ich kann mir eine Langstreckenübertragung aussuchen, ich kann Übertragung mit besonders hohen Geschwindigkeiten aussuchen.
Es kommt darauf an, wie schnell das Medikament wirken soll, zum Beispiel. Und wie lange es wirken soll, könnte man es als irgendwie benutzen.
Du meinst, Rauchen ist schneller als Schlucken?
Und Spritze ist schneller als, ja.
Lassen wir das als Fnord offen stehen.
Ja.
Also wir haben diese Multiplex-Verfahren, um verschiedene Teilnehmer ein gemeinsames Medium verwenden lassen zu können. Und wir haben Multiplex-Verfahren, um unseren Informationshäppchen auf dem Übertragungsweg andere physikalische Eigenschaften zu geben, um neue Übertragungswege, sagen wir einfach mal durch Luft, über Bergkuppen hinweg, um das Haus rundherum zu geben.
Genau. Und noch letztes, wo wir noch nicht über geredet haben, ist den CDMA. Das kennt man vielleicht, wenn man in die USA war. manchmal, dann gibt es statt GSM gibt es da CDMA. Das wird gerade auch im UMTS und LTE wird es benutzt, um diesen Kanalverteilung zu machen. Und das ist ein bisschen komplizierter, was man da macht, ist man gibt jeder Gerät einen Code. Und diesen Code benutzen sie, um den Signalen zu kodieren. So, sie haben Gedanken gemacht, okay, ich will ein binäres Signal senden und jetzt muss ich das von binären Daten umsetzen nach ein analoges Signal. Und diese Umsetzung ist mit diesem Code für jeder Gerät unterschiedlich und darum kann man das mit dem richtigen Decode am Empfangsseiten wieder rausrechnen für unterschiedliche Geräte, was sie gleichzeitig gesendet haben.
Ich weiß also für jedes Gerät, was der Code ist auf der Empfangsseite und kann dann wieder rausrechnen und schaue mir dann das Wirrwarr sozusagen an und sage, ich möchte jetzt das Gerät und dann möchte ich ein anderes Gerät und dekodiere immer anders.
So ungefähr. Und das kann man dann auch benutzen, um zum Beispiel, wenn man sehr viel Geräusche hat aus irgendeiner Grund, zum Beispiel bei Störungssender. Um das zu umgehen, ist das teilweise eine Lösung, weil man kann das so encoden, dass wenn man es empfängt, es wieder decodet und dann kann man doch noch diesen Signal empfangen, auch wenn es ein sehr lautes Kanal ist.
Weil das Rauschen nicht wirklich stört, also nicht so arg stört wie bei anderen Signalen.
Genau. Ja. Ihr habt es jetzt kurzzeitig geschafft, mich abzuhängen, und zwar so, dass ich nebenbei nachlesen musste, wie dieses Verfahren eigentlich funktioniert. Und es sagt Code Division Multiple Access. Wir schaffen einen Datenkanal und einen Steuerkanal. In diesem Datenkanal verwalten wir irgendwelche Verwaltungsnummern für Endgeräte. Wir verpacken Daten und Steuern zu kleinen Häppchen und Zeitmultiplexen und Frequenzmultiplexen, diese zu übertragen.
Mhm. Ja, okay. Das letzte ist aber, was man in diesem CDMA-Send-System macht, so diesen amerikanischen Alternativ zu GSM. Und es gibt auch eine gleiche technische Bezeichnung, das ist diesen Code Division Multiple Access. Das ist, was man als Encoding benutzt, so das braucht nicht unbedingt diesen Zeit- und Frequenzverteilung, wann man den Codes weiß natürlich.
Ich wollte diesen Zeit- und diesen Frequenzmultiplex erklärt haben, weil es das ist, wie man mehrere Teilnehmer im GSM-Netz, UMTS-Netz hält. Das UMTS-Netz ist einerseits diese üblichen drei Antennen, womit ich die Anzahl der Teilnehmer im Vollkreis reduziere. Und die Teilnehmer, die sich noch in einem Häppchen der Funkzelle befinden, müssen entweder zu einem anderen Bruchteil der jeweiligen Sekunde. Man teilt die Sekunde in 8 Zeitschlitze ein, also 8 Teilnehmer pro Sekunde und alle kriegen noch ein anderes Frequenzband.
Wie viele Frequenzen gibt es dann so grob?
Waren mindestens 64.
Okay, das heißt, ich habe 8 mal 64, die auf einer Drittel Zeit, also auf einem Drittel arbeiten können pro Sekunde.
Wir kommen, ohne jetzt Gewähr dafür zu nehmen, bei 100 möglichen Kombinationen raus. Okay. Aus Frequenz und Zeit. Und was Renz noch angemerkt hat, ist, diese Netze haben einen Steuerkanal. Ich wollte vermeiden, auf ISDN einzugehen. Steuerkanal ist, wo das Netz Verwaltungsinformationen schickt, wer befindet sich gerade wo, in welche Funkzelle sollst du als nächstes eingebucht werden. Und Datenkanal ist das, was ich als Kunde mache, wenn ich telefoniere. Also wenn ich mich in einem fahrenden Zug befinde oder ein Telefonat habe, sende ich Daten, und zwar Gesprächsinhalt über den Datenkanal. Und wenn mein Handy in eine neue Funkzelle eingebucht werden muss, passiert zusätzlich zum Datenkanal etwas über den Steuerkanal. GSM trennt die beiden streng voneinander. Im UMTS haben wir das über das Multiplex-Verfahren. Einer dieser Zeitschlitze ist Verwaltungsinformation fürs Netz.
Genau.
Das ist doch
passend. Das haben wir bei WLAN gar nicht, oder? So eine Trennung.
Bei WLAN haben wir genau keine Trennung, aber wir haben einen...
Du hast diese indirekte Trennung über CSMA, CA. Zuerst kommt Steuerinformation,
genau,
ja, und wenn ausgehandelt wurde, wer senden darf, kommen Nutzdaten.
Wir haben keine räumliche oder Frequenztrennung, sondern wir haben eine zeitliche Trennung, einfach nur. Genau. Die aber auch nicht fest ist, immer dieses Zeitschlitz ist die Steuerinformation, sondern wenn wir es halt brauchen, dann haben wir halt Steuerinformation.
Erinnere mich noch spontan an LTE, jetzt können wir das Fass auch gleich aufmachen. LTE finde ich persönlich nicht so erwähnenswert, weil es prinzipiell wie jedes paketvermittelnde Datennetz arbeitet. Der LTE-Standard umfasst alles, was es bisher mal gab, plus x neue Zusätze. Mhm. Und das Besondere beim LTE ist, dass LTE so derartig viele Informationen übertragen kann, dass die Information, die man braucht, um das Netz zu verwalten, nur 1% der gesamten Datenmenge der Netzkapazität ausmacht. Mhm. Also mit 1% Information kann ich das Netz verwalten und den Rest kann ich dem Nutzer zur Verfügung stellen.
Wie sieht das bei anderen Netzen aus, so ganz grob?
Bei GSM ist es ungefähr so, dass 1/3 oder 1/4 Steuerkanal ist. Mhm. Bei ISDN ist es ganz verquer, da sind Daten und Steuerkanal getrennt. Du kannst nur Steuerkanäle oder nur Datenkanäle haben und die über mehrere Knotenpunkte, also über mehrere Vermittlungsstellen leiten.
Okay.
GSM hat vom ISDN abgeschrieben. Die haben ganz viel vom Protokoll übernommen und viel von den Informationen, wie man das Netz aufbaut.
Ja. Ja. Was es in LTE auch noch neu gibt, ist, das ist wirklich ganz kompliziert, aber das heißt OFDM.
Und das ist Orthogonal Frequency Division Multiplex.
Genau. Und da ist es noch wieder unterschiedlich und das ist, glaube ich, eine Zusammenstellung von diesen Frequenzverteilungen und diesen Codeverteilungen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah, okay.
Und das ist in LTE noch wieder neu und ja, es gibt auch noch natürlich manche Signalteilen, die noch neu sind, aber das ist nicht so interessant für diesen Sendung.
Ich würde gleich nochmal MIMO erklären, aber ich kann das für den Hörer jetzt komplett abfackeln. Wir haben euch jetzt in weniger als 1,5 Stunden alle Informationen gegeben, die ihr jemals nutzen könnt, um Funknetzwerke aufzubauen. Wir haben das an mehreren schlechten Beispielen gemacht, woran WLAN krankt. Wir haben noch nicht erklärt, woran die anderen Netze kranken. LTE ist furchtbar angreifbar, wenn man einfach nur Geräusche, also Rauschen auf dem Steuerkanal verursacht, kriegt man das ganze Netz tot. Und da der Steuerkanal so winzig ist, ist es auch eine extreme Leichtigkeit. Wir können nachher noch über die GSM-Krypto reden, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, diese Netze sind unheimlich primitiv und alles, was wir jetzt an neuen Sachen erfinden, also massenmarkttauglich machen, sind Erfindungen, die sehr alt sind, neu kombiniert. Mhm. Eine der Neuerungen, für die sich LTE zum Beispiel rühmt, ist ein Verfahren namens MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Um das zu verstehen, denken wir nochmal kurz an unsere GSM-Funkzelle, die also eine Basisstation hat, drei Antennen drauf, damit sie über diese Antennen unterschiedliche Teilnehmer erreichen kann. Und wenn sich Teilnehmer, die im Empfang der einen Antenne sind, nicht stören Teilnehmer, die im Empfangsbereich der anderen Antenne sind. Dieses Verfahren kann man auf die Spitze treiben, indem man noch mehr Antennen verwendet. Sagen wir, ich verwende ein ganzes Array von Antennen, eine Batterie davon.
Wie viele?
Sagen wir 20, 100. Okay. Dann haben diese Antennen die Eigenschaft, dass sich deren Antennenfelder überlagern und dann gibt es durch diese Interferenzerscheinung eine Hauptausbreitungsrichtung und mehrere Nebenausbreitungsrichtungen. Zum Beispiel, wenn ich eine ganze Reihe von Antennenstäben aufbaue und alle gleichzeitig anspreche, geht es seitlich in beide Richtungen von dieser Antennenreihe ganz stark weg und nach oben und unten geht es gar nicht. Mhm. Das heißt, ich kann über mehrere dieser Antennen eine Richtung vorgeben, in der ich bevorzugt senden und auch bevorzugt empfangen kann. Mhm. Sendeeigenschaften der Antenne sind gleich in Empfangseigenschaften. Und jetzt denken wir mal an die Physik, wo man so lustige Sachen macht wie Spaltexperimente. Wir schicken eine Welle durch einen Doppelspalt.
Habe ich gerade eben auch dran gedacht.
Und jetzt fangen wir plötzlich mal an, die Spaltbreite zu ändern oder die Drehrichtung des Spaltes zur Lichtquelle. Mhm. Dann kann man plötzlich Sachen machen, wie diese Welle bewusst zur Seite ablenken. Also sie hat von Natur aus eine Ausbreitungsrichtung, wenn alle gleichzeitig feuern, alle Antennen. Aber wer sagt denn, dass sie gleichzeitig arbeiten müssen?
Und man kann ja ein, zwei ein bisschen verschieben oder so.
Zum Beispiel.
Oder ausschalten, je nachdem.
Die typischen GSM sind so gebaut, dass ihr Stabantennen habt, zwei Stabantennen nebeneinander, also zu einem Antennenfeld und mehrere dieser Antennenfelder übereinander. Also Stabantennen zweier Reihe übereinander, damit sich die Ausbreitungseigenschaften dieser Antennen addieren können. Und das sendet von der GSM-Station einen ziemlich starken Ring aus. Also der Ring ist die Hauptempfangsrichtung. Es kann auch zu einigen Nebenempfangsrichtungen kommen. Und wenn sich dieser Ring ziemlich weit seitlich verbreitet, das ist das Problem, ihr steht genau unter dem Funkmast, wie kriegt ihr genau unter dem Funkmast noch Empfang?
Das ist so ein bisschen wie so ein Regenschirm, dass ihr eben ab einem gewissen Bereich, also es stellt sich wie ein Regenschirm vor und unten drunter direkt kommt nichts an, sozusagen. Sondern es geht genau außen dran vorbei.
Danke für die Erklärung. Und bei dieser GSM-Basisstation könntet ihr von diesen Antennenfeldern einfach das unterste Stück anwinkeln, dass es nicht zur Seite wegstrahlt, sondern nach unten. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, dass man es einfach räumlich anders baut. Stattdessen kann man auch dafür sorgen, dass dieses untere Antennenfeld einfach später angesprochen wird. Also wenn das später Signal bekommt als die anderen, interferieren die Wellenfronten anders und die Wellenfront wird nach unten abgelenkt. Die technische Umsetzung ist, das Kabel, das zum unteren Antennenfeld geht, ist ein Stückchen länger. Damit ist die Trägheit auf den Kabel ein Stück höher, die eine Wellenfront kommt ein bisschen später und ein Teil dieses Ringes wird nach unten abgelenkt.
Von wie viel Stückchen reden wir so längenmäßig?
Also eine mögliche Bauart kann sich technisch wieder ändern. Sind zwei Antennenfelder, zwei Stabantennen nebeneinander und so sechs Antennenfelder übereinander.
Ja, und wie lang ist das Kabel unten länger? Irgendwie 5 Zentimeter, 5 Meter?
Zentimeter Bereich.
Also ein paar Zentimeter.
Mhm.
Okay. Einfach nur, dass es ein klein wenig später, weil der Strom ja doch ein bisschen Zeit braucht, bis das Signal durchkommt.
Weil das Kabel andere induktive Eigenschaften hat.
Oder so.
Und die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstärke, die wir so gerne kennen aus dem Physikunterricht, kriegt dieses Kabel erst wenig später seine induzierte Spannung.
Okay. Ja.
So, wie ich wollte es, MIMO. Also man kann mit diesen ganzen Antennenbatterien, wenn man sie zeitversetzt anspricht, tolle Spielchen machen. Man kann nämlich die Funkstrahlkeule bewusst auf einen Teilnehmer richten. Mhm. Und das wird bei LTE gemacht mit dem MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Wir sprechen unsere Antennen-Array so an, dass wir eine oder sagen wir mehrere gezielte Hauptstrahlkeulen genau auf das eine Empfangsgerät richten, das sie jetzt haben soll.
Okay, mache ich das... Während ich multiplexe, also mache ich das für jedes Achtel der Sekunde einmal oder schaue ich, dass ich meine 8 liebsten Benutzer auf meinen auf den guten Empfangseigenschaften halte?
Wenn du beide Eigenschaften kombinierst, kannst du noch mehr Teilnehmer ins Netz nehmen. Also wir machen jetzt diese räumliche Trennung über die Hauptstrahlrichtung der Antenne. Mhm. Wir machen die zeitliche Trennung über dieses erste Achtel der Sekunde oder zweite Achtel und wir machen die Frequenztrennung, damit wir noch mehr Teilnehmer ins Netz kriegen oder wahlweise einem Teilnehmer mehrere dieser Kanäle zu weisen und ihm mehr Geschwindigkeit zu bieten.
Wenn der jetzt gerade irgendwie was Großes lädt und sonst jemand was lädt, dann bekommt der mehr, oder?
Mhm.
Okay. Also an sich, wir machen für jeden Benutzer eine virtuelle Antenne,
ja,
die wir ihm nachführen. So könnte man es sagen. Okay.
Sehr gut formuliert. Schön zusammengefasst.
Okay, ich denke, wir haben jetzt nochmal ein bisschen viel Information reingepackt. Wir machen nochmal ein Lied. Ich habe vorher noch gar nicht gesagt, was wir gespielt haben bisher. Wir haben bisher gespielt 3 Lieder von Brad Sachs. Time to Take Out the Trash. I Started a Trend. Und Understood by Your Dad. Und jetzt kommt nochmal was von Byrock, von Diablo Swing Orchestra. Wir hatten gerade Byrock Boogie, jetzt spielen wir Infralove. Zurück bei Def Radio, hier heute auf Radio Free FM 102,6 MHz mit dem Thema Funknetzwerk. Mein Name ist Karl-Heinz.
Und neben dir sitzt der Sepp Po.
Genau, du sprichst deinen Namen immer falsch aus, das ist Sepp Bo.
Verdammt.
Wir haben hier noch Ricky und Renz.
Hallo.
Hallo.
So, wir haben jetzt ganz viel schon über alle möglichen Bereiche von Funknetzwerken gesprochen, haben darüber gesprochen, was für Grundlagen wir brauchen und uns ein bisschen angeschaut, wie denn, also welche Unterschiede denn in WLAN, GSM und UMTS so sind und wie die grob funktionieren. Und jetzt wollten wir uns noch anschauen, wie sieht das denn aus mit der Infrastruktur? Also, was brauche ich, damit ich dieses Netzwerk betreiben kann, benutzen kann?
Und da fangen wir an bei WLAN. Prinzipiell braucht man ein WLAN-fähiges Endgerät. Und zufällig ist es so, dass der Router, also die kleine Box oder das, was in eurem PC drin steckt, haargenau das gleiche Gerät ist. Es spricht nichts dagegen, den PC als Router zu verwenden. Es ist eine Hardware, die prinzipiell senden und empfangen kann im gleichen Frequenzspektrum. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob ihr gleichberechtigte Teilnehmer in einem Netz habt, Ad-Hoc-Netzwerke, wo man eine Gruppe von Teilnehmern hat, die gleichberechtigt senden dürfen oder ob ihr einen zentralen Knotenpunkt habt, den Infrastructure-Knoten, der dazu dient, andere Knoten zu steuern. Und jeder, der mit dem anderen Teilnehmer im Netz reden will, redet mit dem Infrastrukturknoten und der Infrastrukturknoten redet mit dem nächsten Teilnehmer. So Aufgaben eines Infrastrukturknotens sind zum Beispiel, dass er das Netz bewerben muss. Der sendet ein Leuchtfeuer, ein sogenanntes Beacon aus und schreit, hallo, ich habe hier ein Netz mit Acid Karl-Heinz. Im Falle dessen, dass ihr unsichtbare Netzwerke habt, sendet er einfach ein Beacon aus und lässt den Netzwerknamen Netz. Ich habe hier ein Netzwerk. Punkt.
Und ja, das also unsichtbare Netzwerke sind noch die dümmste Erfindung, die es jemals gab, oder? Sie bringen überhaupt nichts und sie bringen nichts.
Also sie bringen nicht zu viel, nein. Aber wenn man nicht will, dass beliebige Leute mal Verbindung machen mit deinem Netzwerk und du hast keinen Bock, den Sicherheit einzubauen, zum Beispiel, weil du das überhaupt nicht im Hardware implementiert hast, dann.
Aber ich sehe das doch. Ich sehe doch jedes unsichtbare Netzwerk. Ich sehe doch, dass da eins ist.
Also ich
spiele auf jeden Fall mit meinen Treibern.
Ja, dein Treiber. Aber wenn man hier in die Stadt zum Beispiel 10.000 Leute rumlaufen und die allen mal mit beliebigen Netzwerken verbinden, dann ist dein Netzwerk normalerweise nicht dabei, weil der normale User, der sieht dieses Netzwerk nicht.
Ja. Haben wir schon Phils Bachelorarbeit zu einer Radiosendung verwertet? Der hat ja coole Sachen mit Sniffen und iPhones gemacht.
Das weiß ich gerade nicht, glaube nicht. Also wir haben WLAN. Eigentlich haben wir überall die gleiche Hardware und ein bisschen andere Software und verschiedene Modi, die eben jede Hardware einnehmen kann.
Wir haben einfach nur die Fragestellung, ob ihr derjenige sein wollt, der das Netz bewirbt. Bei einem Ad-Hoc-Netzwerk ist jeder Teilnehmer mal dafür verantwortlich, dieses Netz zu bewerben. Ein Netz wird ungefähr alle 20 Millisekunden beworben, nur mal zu verstehen, in welcher Größenklasse wir reden. Okay. Und im Infrastructure-Modus gäbe es halt einen zentralen Knoten, jeder redet mit dem. Im Ad-Hoc-Modus alle Teilnehmer gleichberechtigt, es gibt keine Steuerung, wer wann reden darf.
Gerade eben das CSMA-CA funktioniert dann nicht so ohne weiteres. Oder gar nicht, vermutlich.
Nein, das wird manchmal benutzt, aber es wird dann verteilt und dann ist den Empfänger, sagt dann, ob man senden darf, ja oder nein.
Okay, also dann macht jeder einzelne Knoten sozusagen für sich selbst, sagt er, ich kann jetzt was empfangen. So in der Art, oder ist ab und zu mal der Master.
Nein, so. Was passiert ist, man hört erst das Kanal an und sagt, ja, es ist leer, dann sende ich eine Nachricht, der sagt, okay, ich will senden und das ist nach eine gewisse MAC-Adresse.
Okay.
Und die dann sagt den Empfänger sagt dann, ja, es ist frei, du kannst senden, oder er sagt nichts und wenn er nichts sagt, dann musst du warten.
Okay, und dann hoffen halt sozusagen beide, dass die anderen das auch irgendwie mitkriegen und dann nicht gleichzeitig was reden.
Genau, aber wenn man so ein du darfst senden Nachricht bekommt, dann muss man natürlich leise sein.
Ja.
So, das ist den Hauptteil. Und wenn es böse Leute gibt, die dann doch senden, dann geht alles schief.
Ja, okay.
Bei den Ad-Hoc-Netzwerken müssen wir nochmal auf spezielle Routinlogiken eingehen, um Mesh-Netzwerke zu bauen. Die Idee besteht einfach darin, ich habe ein großes Netz bestehend aus Ad-Hoc-Netzwerkteilnehmern und am Anfang des Netzes kann jemand die Knoten am Ende des Netzes nicht sehen. Dennoch sind beide offiziell im gleichen Netz. Im gleichen Netz heißt, sie haben die gleiche Sendefrequenz und verwenden den gleichen Netzwerknamen. Das heißt, ich bin im gleichen Netz. Es kann sich auch niemand dafür schützen, dass du dich in sein Netz einbuchst. Und zumindest ein Netz mit gleichen Namen, gleicher Sendefrequenz aufmachst. Und um jetzt in diesem Mesh-Netzwerk von Anfang zum Ende, wo es die Teilnehmer nicht bekommen, Daten senden zu können, gibt es doch die Idee, dass jeder Knoten auf der Strecke zwischendrin das Paket empfangen und weiterreichen kann. Und da haben wir Protokolle geschaffen, um über diese Netzwerke Daten zu verteilen. Eins dieser Protokolle wäre Batman Advanced, Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking. Funktioniert wie jedes stinknormale Routing-Protokoll. Also wenn ich sage stinknormal, meine ich jetzt sowas wie Routing-Information-Protokoll.
Okay, was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen nur, also jeder Knoten muss irgendwie wissen, welche Nachbarn er hat und über welchen Nachbarn er eine Nachricht schicken muss, wenn sie zu XY kommen soll. So ungefähr, die Information brauchen wir.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man das komplett ad hoc macht. Das heißt, wann ich eine Nachricht schicken will, dann wird das verteilt durch das Netz. Okay. Und dann geht eine Nachricht zurück, ja, es gibt hier Raum und dann hat man eine Verbindung aufgestellt.
Okay.
Und dieses Pfad wird dann benutzt für den
Sender. Möchtest du die Nachricht broadcasten oder möchtest du einen Pfad aushandeln, bevor du schickst?
Es gibt dann erst einen Pfad ausmachen, ja, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, das wie Karl-Heinz so erklärt hat,
ja.
Dass man weiß, wo ist. Und das letzte funktioniert nicht so gut, wenn manche Geräte viel bewegen.
Ja, gerade wenn man sich viel bewegt, dann müsste ich ja dauernd die kompletten Tabellen neu aufbauen.
Genau.
Und das heißt, ich mache über Broadcasting sozusagen, schaue ich, wo die Route ist und danach benutze ich sie.
Genau.
Und dann verändert sie sich vielleicht zwischendurch, da muss ich halt nochmal broadcasten.
Was aber voraussetzt, dass alle Teilnehmer, die an der Route teilnehmen könnten, gerade nicht ausgelastet sind mit Senden oder Empfangen, damit du eine Route aushandeln kannst.
Ja.
Die Batman-Leute sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ihre Netzwerke zu groß werden. Mhm. Und in dem Moment hast du das Problem, wenn sich wirklich Teilnehmer bewegen, bis die Information kommt, dass ein Knoten also Reichweite ist oder jetzt über einen anderen Knoten verfügbar ist. Bis dem gesamten Netz bekannt ist, dauert einfach zu lange. Mhm. Deswegen haben sie für sich die Entscheidung gefällt, jeder Knoten kennt das gesamte Netz. Mhm. Und zwar nach folgenden Regeln. Jeder Knoten kennt seinen direkten Nachbarn und bewirbt sich selbst bei diesen direkten Nachbarn alle paar Sekunden.
Okay.
Und je weiter der Nachbarsnachbar weg ist, desto weniger oft bewirbt man sich bei ihm. Also bewerben halt im Sinne von Werbung machen.
Okay, und dann hat man dadurch irgendwie eine Metrik, die einem sagt, wie gut die Verbindung über diesen Nachbarn ist, oder?
Du hast Routing-Tabelle, die Routing-Tabelle ist immer aktuell für alle Clients, die nah an dir dran sind, und du hast ein entferntes Wissen von langen Strecken. Und je länger die Strecke ist, desto weniger weißt du drüber und probierst einfach aus.
Okay.
Und damit hältst du die Steuerinformation im Netz klein und hältst noch theoretisch die Möglichkeit offen, über lange Strecken übertragen zu können.
Falls sich die gerade nicht so viel bewegen, stimmen die Routen ja immer noch.
Mhm.
Und ich lokalisiere sozusagen die wichtigen Informationen, die ich dauernd brauche, die werden nur lokal gemacht und dafür öfters. Also je lokaler, desto öfter.
Okay,
genau. Diese Mesh-Netzwerke sind immer noch ein großer Teil von, man sagt Forschung, korrekt wäre eigentlich ausprobieren.
Ja, so ein bisschen natürlich immer. Forschung ist immer, dass man nicht ausprobiert, sondern dann gerichtet ausprobiert. So auf Englisch educated guessing.
Sehr schön. Also mit diesen Ad-Hoc-Netzwerken könnt ihr mit euren Endgeräten, seien das jetzt Mobiltelefone, seien das WLAN-Router, seien das, keine Ahnung was für WLAN-kartenfähige Geräte, Navigationswaschmaschinen, was haben wir jetzt, selbst Netzwerke aufbauen. Und das ist das ganz Typische an diesen WLAN-Netzen, da Sender und Empfänger gleich sind, kann jeder damit irgendwas bauen und große Netze schaffen. Deswegen unterhalten wir uns auch über solche Routing-Protokolle. Im GSM-Netz und allen Netzen, die danach kamen, das heißt jetzt UMTS, Edge, GPRS, LTE, nicht in der Reihenfolge, haben wir es so, dass euer Endgerät, das Handy, krass anders funktioniert als der Rest des Netzes.
Die kommen halt auch aus einem anderen Gebiet. Ich weiß nicht, aus welchem Gebiet jetzt direkt WLAN kommt, aber eher ja aus der Ethernet-Reihe, wo sowieso schon alle Geräte gleich sind, und die kommen ja aus der Telekommunikationsreihe, aus der wir haben einen Diensteanbieter, der uns die Telefonleitungen gibt, und wir haben ein kleines Gerät, das nichts kann. Das kommt ja aus dieser Denkweise schon raus.
Das ist ein streng hierarchisches Netz. Mit dem kleinen Gerät, das nichts kann, wir verteilen Telefonnummern in Nordhälfte Deutschland kriegt eine 1, Südhälfte kriegt eine 0. Jetzt teilen wir das aber noch Ost und West.
Ja.
Und so brechen wir unsere Telefonnummer bis zum Haus runter. So streng hierarchisch gebaute Netze. Einer legt fest, wie es funktioniert.
Genau.
Ja, also was brauchen wir denn, um jetzt ein GSM-Netz aufzumachen? Wenn wir jetzt irgendwie Apokalypse kommt und wir wollen unser eigenes Handynetz benutzen.
Schmeiß weg und mach's gleich richtig.
Genau, ja, okay. Das werde ich auch sagen. Aber wann man selber ein GSM-Netz aufsetzen will, dann muss man einen sogenannten Base Station kaufen, das heißt diesen BTS. Es gibt seit so 4 Jahren, glaube ich, von den CCC aus gibt es Software, die man benutzen kann, um so ein Ding aufzustellen. Mhm. Auch manchmal auf Hardware, die nicht dafür geeignet ist. Man kann aber auch bei das deutsche Geschäft, ich glaube, Darf ich den Namen überhaupt sagen?
Ja. Ja, es ist keine Werbung.
Okay. So. Den Sysmo BTS. Die verkaufen, Sysmo.com heißt das Geschäft, die verkaufen auch diesen Base-Stations, die kann man kaufen, dann bekommt man dieses Gerät. Man muss natürlich noch zum Bundesagentur. Genau. Und da muss man noch eine Lizenz anfragen. Wann man eine Forschungslizenz anfragt, dann kann man den bekommen. Und wenn man den hat, dann kann man damit Backend-Software kann man ein GSM-Netz aufsetzen. Also da kann man nur innerhalb von dieses Netz funken. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Anschluss mit anderen Providers zu haben. Das ist noch wieder komplizierter.
Also ich habe, wenn ich meine BTS habe, dann kann ich alle Handys, die dort eingewählt sind, untereinander können telefonieren. Die können theoretisch auch dann irgendwie zufällige Nummern irgendwie bekommen. Also ein Handy hat dann die Telefonnummer 1 und das andere die Telefonnummer 2. Das wäre ja möglich, oder?
Das wird dann durch diesen Backend verteilt. So, okay, man hat noch Software dahinter, der sagt, okay, du hast diesen Nummer, du hast diese Nummer und das, da muss man dann die SIM-Karte so schreiben, mit diesem Backend-Gerät und den SIM-Card steckt man dann in das GSM rein und dann kann man telefonieren mit diesem.
Okay, also wir haben unser BTS und wenn wir das haben, können wir beliebige Handys benutzen, wenn wir die richtige SIM-Karte dafür haben. Und dann können wir, wenn wir das irgendwie ins normale Netz reinbringen wollten, dann müssten wir eine Route zu einem anderen Provider oder über Voice over IP oder was auch immer dann irgendwie dann, das weiterrouten.
Das ist wahrscheinlich noch viel komplizierter, da weiß ich den Details auch nicht.
Okay. Die SIM-Karte enthält eine Nummer, die IMSI, die International Mobile Subscriber Identity, grob gesagt einen Zahlencode, damit sich das Handy einem am Netz anmelden kann. So, ich bin der mit der Hausnummer, schieß mich tot, ziemlich lang. Und die SIM-Karte ist eigentlich ein kleiner Computer. Wir reden mittlerweile bei kleinen Computern von irgendwelchen 32-Bit-Maschinen mit ein paar Kilobyte Speicher.
Das ist noch ein 8051 irgendwie, also ein alter, wirklich alter Chip. Aber mit inzwischen relativ viel Peripherie, die viel kann.
Es gibt unterschiedliche SIMs. Seit den neuesten iPhone gibt es zum Beispiel einen populären Micro-SIM, heißt das, glaube ich. Das ist ein unterschiedliches SIM, der ist kleiner und kann auch mehr.
Ja,
aber
stimmt,
die ist auch noch backwards compatible, das heißt, der ist auch noch kompatibel mit den alten, aber es passt natürlich nicht in den neuesten iPhone, habe ich mitbekommen.
Ja, es gibt jetzt ja die normalen SIM-Karten, dann gibt es die Micro-SIM und Mini-SIM gibt es auch noch jetzt auch wieder. Noch. Und das sind nicht nur der Formfaktor, sondern auch, was sie können müssen, also was für ein Chip drin steckt, welche Peripherie, was für Nachrichten sie verstehen, solche Sachen.
Wenn ihr spontan überlegt, wie der Chip in eurem Handy aussieht und nicht das Handy zerlegen wollt, packt eine EC-Karte auf. Und ungefähr der Chip, wie er da drauf ist, wenn man da Datenleitungen anschließt und ein paar Spannungsstöße gibt, antwortet der irgendwas.
Ja. Was ich immer so interessant finde oder krass finde, ist, dass der Provider einfach mehr oder weniger beliebige Software auf meiner SIM-Karte installieren kann, ohne dass ich davon jemals was mitbekomme, übers Netz. Mhm. Und das heißt, ich muss dem voll und ganz vertrauen.
Aber das ist man muss denen auf jeden Fall vertrauen, weil der kann auch alle Nachrichten, die du schickst, kann die auch hören und beliebig ändern.
Genau. Und das ist halt eben was, durch diese hierarchische Struktur muss ich halt dem vertrauen und sonst kann ich gar nichts mit tun. Und bei WLAN kann ich halt sagen, der Person vertraue ich nicht, auf die höre ich mal nicht. So ungefähr.
Genau.
Oder an die schicke ich einfach nie was.
Der Angriff mit dem IMSI-Catcher aus dieser zentralen Struktur raus ist entstanden, dass sich das Handy gegenüber dem Netz zu authentifizieren hat. Es gibt keine Regelung, dass ich das Netz beim Handy anmelden muss. Mhm. Und eine beliebte Abhörmaßnahme sind die Dinge unter dem Namen IMSI-Catcher. Ich baue einfach ein Netzwerk mit gleichem Namen auf und sorge dafür, dass ich eine gute Sendeleistung habe. Sagen wir, ich bin an meinem Opfer räumlich ziemlich nah dran.
Zum Beispiel im Van auf der anderen Straßenseite.
Zum Beispiel in dem oder im Van im Häuserblock weiter.
Ja, das reicht auch schon.
Dann wird das Handy versuchen, sich wegen der besseren Empfangsqualität bei mir im Netz anzumelden. Und ich muss es dann nur noch durchtunneln, dass nicht wirklich auffällt, dass ich die Nachricht abgefangen habe.
Was da aber ein ziemlich großes Problem ist, ist, dass diesen IMSI-Catches sind ziemlich illegal, um sie zu haben. Du kannst selber einer bauen, das ist, soweit ich weiß, nicht illegal, aber die man kaufen kann, sind nur für die Polizei zu kaufen. Und zweitens, dass es gar nicht so einfach ist, so ein für jeder User das abzuhören. So mit so einem IMSI-Catcher kann man bestimmte Leuten abhören, aber man kann nicht das ganze Netz abhören zum Beispiel.
Ja. Ja, man kann halt sagen, ich möchte genau diese Person überwachen, was die Polizei dann eben macht vielleicht. Mhm. Und dann sitzen sie halt gegenüber vom Mafia-Lokal und hören dort halt die Person ab.
Was auch noch ein Problem ist, ist, dass es sehr, sehr teuer ist, diesen Geräten.
Sei nicht so nett zur Polizei. Wer sagt, dass sie gegenüber vom Mafia-Lokal sitzen? Vielleicht sitzen sie auch gegenüber der Parteiversammlung der Linken.
Oder sie sitzen gegenüber der Polizei. Interne und so.
Das heißt der Geheimdienst.
Nein, ja, und dann sitzen die wiederum gegenüber vom Geheimdienst.
Also eine der Sachen, die mich persönlich an diesen Netzen stören, ist diese unheimliche hierarchische Struktur. Mhm. Die Bundesnetzagentur, die als große hierarchische Instanz den Finger drauf hält, wer darf was? Mein Netzanbieter, der mir keine Garantie gibt, der zu sein, der behauptet, aber ich muss mich gegenüber ihm ausweisen. Mhm. Mit der IMSI, der abgeleiteten TIMSI, der Temporary Mobile Secure Identity, mit der an der GSM Crypto Key berechnet wird. Also im Prinzip sollte ich meinem Netzanbieter vertrauen.
Ja, und zwar ohne irgendwelche Zweifel.
Ohne Vorbehalte und ohne Polizeiverdacht und.
Ja, und das ist halt, wenn ich jetzt irgendwie sichere Daten darüber schicken will, dann müsste ich nochmal einen zusätzlichen, muss ich eigentlich so oder so einen zusätzlichen Verschlüsselungskanal drüber legen. Also wenn ich irgendwas Wichtiges drüber übertragen will, sollte ich auch bei WLAN machen.
Genau, bei WLAN auch.
Ja.
So, aber dafür braucht man natürlich auch diesen Paketversendung. So mit einem alten Handy, so wie ich noch habe, da geht's nicht mit.
Ja.
So eine sichere Verbindung ist dann sehr schwierig.
Ja, ja. Okay.
WLAN-Sicherheit, wir können auch das WEP mit dem WPA vergleichen. Also GSM-Sicherheit ist, ich muss dem Netzbetreiber vertrauen und mittlerweile ist die GSM-Kryptographie gebrochen worden.
Schon vor ein paar Jahren. UMTS und LTE machen es ein klein wenig besser, aber auch nicht viel besser.
Also, wir warten drauf, dass es bald fällt.
Ja,
ja, genau. Zum WEP ist es natürlich schon lange kaputt. Mhm. Ich glaube, es ist schon fast 20 Jahre, dass es kaputt ist. Mhm. Oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall.
Nicht lang.
Und WPA ist eigentlich sehr ähnlich an WEP. So, man hat gesagt, okay, wir haben das WEP, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt brauchen wir ein anderes Ding. Und da haben sie dieses WPA erstellt.
Sie haben eigentlich schon immer an WPA 2 gearbeitet, aber genau. Um ein Verkaufsargument zu kriegen, haben sie erstmal WPA 1 rausgeschmissen.
Ja.
Also erstmal WEP heißt Wired Equivalent Privacy.
Genau.
Wir versprechen kabelgebundene Privatsphäre. Und genau das machen sie eigentlich. WEP leistet eigentlich das wie in einem kabelgebundenen Netzwerk, wo alle Leute am gleichen Kabel dranhängen. Jeder kann mithören, was der andere im Netz sendet. Alle verwenden das gleiche Kabel, genau. Das gleiche Passwort.
Das ist, ja, klar. Aber das ist ein bisschen, beim Kabel ist das abhängig von das System, was man benutzt. Es ist nicht unbedingt so, dass beim Kabelnetz immer jeder hören kann.
Um das konkret zu machen, ich gehe von einem Hub aus, einem Netzwerk-Broadcaster.
Ja. Und das ist ein Nachteil von WEP natürlich.
Und da war WEP ziemlich schnell geknackt als Schlüssel für alle Teilnehmer im Netz der gleiche und Schlüssel für jedes Datenpaket der gleiche und man kennt ein paar Verwaltungsinformationen, zum Beispiel Quelle-Zielangaben in IP-Netzen sind immer an der gleichen Stelle.
Ja.
Wir kennen mindestens Teil der IP-Adresse. Mit genug Paketen kann man dann den Schlüssel einfach mal zurückraten.
Mhm. Naja, nicht raten, sondern dann ausrechnen. Genau. So, das ist wirklich eine Protokollfehler in WEP, dass man den Schlüssel direkt zurückrechnen kann. Statt mit kryptografischen Gerät und sehr lang rechnen. Nein, man kann einfach Nachrichten empfangen und wenn man so viele Nachrichten hat, dann kann man den Schlüssel einfach daraus rechnen.
Geben wir unseren Zuhörern zum Nachschlagen das Stichwort Hash-Funktion.
Genau.
WPA2 ist einen ganz anderen Weg gegangen. Der zentrale Infrastrukturknoten handelt mit jedem Teilnehmer einen eigenen Schlüssel aus. Ich kann nicht mal mithören, was meine Nachbarn im WLAN senden. Ich sehe nur Daten kruscht.
Genau. Und dann gibt es für WPA2 noch zwei unterschiedliche Modus sozusagen.
Das mit dem Pre-Shared Key und dem Microsoft Challenge Response Protokoll.
Chapfort. Nein, nicht so wirklich. Es gibt WPA2, PSK heißt das. Das ist diesen Pre-Shared Key. So, man verteilt einen Schlüssel, so wie man das zu Hause macht. Man tippt einen Schlüssel auf den Rechner ein und dann funktioniert es. Und den anderen Modus ist die, zum Beispiel in den Geschäften benutzt wird. Und das ist eine, wer heißt das? Ich glaube, das heißt Enterprise. Was man da macht, ist wirklich eine extra Server, der sagt, okay, du bist jetzt autorisiert, nicht mit einem Passwort, sondern dann mit einem Username und einem Passwort.
Das macht doch Eduroam, benutzt genau das System.
Ja.
Dass man eben sich authentifiziert. Also es gibt dann eben zwei Schichten der Verschlüsselung. Die eine ist für ganz Eduroam sozusagen gleich und darüber wird dann verschickt an die Authentifizierung und dann komme ich in den inneren Kreis, irgendwie sowas
war es. Ja, nicht in ganz Eduroam gleich, sondern dann für dieses Base Station gleich.
Ja, genau.
Genau. Und den zweiten Schritt ist dann zum Authentisieren zu zum Beispiel deiner Universität.
Genau.
Ja. Man kann auch noch den Server dann auch noch überprüfen, ob das wirklich der Server ist, nicht, dass jemand ein fremdes Netzwerk aufbaut.
Die Software, die das Authentifizieren, Autorisierung und Accounting AAA betreibt, nennt sich dann Radius.
Ja, Radius ist dann den alten, aber egal.
Oder der jeweilige Forkname, wie um das Ding. Wir haben das Jahr 2013, ja, sollten wir festbannen.
Für die Aliens, die irgendwann mal diese Sendungen sehen, hören. Nein, die sehen sie dann. Aliens sehen Audio. Ganz sicher.
Sagen wir mit einem Sinneseindruck wahrnehmen, den wir nicht beschreiben können.
Das ist okay. Ja, ich denke, wir sollten jetzt auch aufhören, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir haben nur noch eine Minute Sendezeit. Wir danken uns recht herzlich natürlich, dass ihr zugehört habt. Auch danke an Renz und Ricky, dass ihr da wart. Mein Name war Karl-Heinz.
Mein Name Sepp Bo.
Genau, du hast deinen Namen richtig ausgesprochen. Und ja.
Sein erster Keks, unser kleiner.
Ja.
Ist ja nicht niedlich.
Oh. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört und wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag.